Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Gästeliste Geisterbahn. Seit 20 Jahren in einer Kapsel im Internet gefangen. Sind vor 6 Jahren ausgebrochen und wurden befreit von Maria Lorenz. Heutzutage wird sie anders genannt. Exclusive. Aber kamen raus aus diesem verschlossen, versiegelten, kleinen Ball. Nils Bokelberg, Markus Herm, Hermann und Donny O. O'Sullivan. Seit dieser Zeit reisen sie als Menschen getarnt durch die Podcast-Szene Deutschlands und mischen gewaltig auf. Beigebracht haben sie ihr Handwerk vielen. Gemischtes Hack, Baywatch Berlin, Podcast-UFO, alle kamen sie zur Masterclass, zahlten ihre 25 Euro pro Monat und wurden nicht einen bisschen schlauer. Wo diese Reise hingeht mit dieser Anmoderation, mit diesem Setting, weiß der Erzähler selber nicht. In diesem Sinne herzlich willkommen zu Gästeliste Geisterbahn.
Exclusive.
Achso, das ist die Patreon-Bahn. Die haben wir jetzt heute, wir haben ja mal beschlossen, wir machen die Patreon-Bahn.
Ja, die haben wir heute mal, die haben wir heute mal kostenlos raus.
Genau.
Für die Leute. Also genau. Die bei Patreon bezahlen trotzdem dafür, aber die normalen Leute bekommen die jetzt mal so, damit die auch mal in den Genuss kommen von so einem hochwertigen Produkt, wie wir das jetzt abliefern.
Deswegen hatte ich jetzt auch ein bisschen so die anderen Podcasts so ein bisschen genannt, weil aus unserer Sicht sind das ja ganz klar Konkurrenten, das sind ja keine Freunde. Ja. Ne? Das ist ja ganz klar, gerade Podcast-UFO und so, das wollen wir ja gar nicht haben alles. Ja. Finden wir auch nicht in Ordnung, was die machen. Und das wollte ich jetzt auch hiermit so ein bisschen mal zeigen, weil hinter Patreon ist halt ein bisschen auch so der Juicy-Content. Ne? Da ist dann Herm auch ein bisschen, auch haut mal gerne auf die Kacke, macht mal auch einen kleinen Rant.
Ja, wenn der hier wer ankommt hier mit seiner Scheiße, dann mache ich das auch, ne?
Ja, da wird dann ausgepackt und Nils ist so ein bisschen, ja, Nils ist bei Patreon, bei der Patreon wäre so ein bisschen so der trottelige Idiot.
Hä?
Ja, der ist ein bisschen wie so ein Sidekick-Charakter. Also eigentlich ist es nur Herm und ich reden, wir ranten so das Internet und
die jungen Leute
und braten auch gerne mal so ein bisschen
TikTok,
Steak dabei.
TikTok, was ist das für eine Scheiße? TikTok, was soll das wieder? Alle tanzen da und da kann ich nicht leiden.
Ja, Clubhouse brauche ich nicht.
Hä? Sonne TikTok? Scheiße. Ist das eine Uhr? Ist TikTok eine Uhr?
Nee, Nils, es ist eine App im Internet. App hat letzte Woche, haben wir das schon mal erklärt. Was ist denn jetzt eine App, Nils?
Eine App? Ist das nicht hessisch für Apfel?
Äpplerwein?
Äpplerwein?
Äpple?
ja. Hätte so 1:1 bei SketchUp funktionieren können.
Ja, genau. Okay, aber das jetzt mal nur kurz. Das war noch einfach nur für euch da draußen, für alle Patreon-Zahler. Die wissen das jetzt. Aber ja, einfach mal ein Einblick für euch. Kleine Werbung auch dafür, ne?
Wir haben jetzt
mal,
ganz,
dass ihr mal hinter die Paywall kommt.
Wir haben ja auch jetzt ganz neu das Patreon-Entschleunigungs-Abo für diesen ganzen Stress, den diese Welt auf uns herniederwirft und auf jeden von uns herniederprasselt.
Prasselt viel
gibt's
auch,
das, gibt's das Patreon-Entschleunigungs-Abo für 10 Euro im Monat. Kriegt ihr die Folgen immer eine Woche, nachdem sie veröffentlicht wurden.
Ja, 10 Euro pro Folge, muss man dazu sagen.
Ja, na klar.
Im Monat.
Na klar.
Ja, also 40 Euro im Monat.
Ja. Auch so ein bisschen schlechtere Qualität, damit das so ein bisschen mehr so diesen Hörspielkassettencharakter hat. Entspannend.
Damit es auch ein bisschen so back to the roots. Ja. Also, wir wollen ein bisschen, dass ihr wieder mit eurem alten Ich wieder irgendwie connected. Das ist uns wichtig.
Und für alle, die hinter der Paywall sind, da gab es ja natürlich auch unser Hörspiel als Blu-ray, ne?
Da gab es das Hörspiel als Blu-ray.
Da läuft einfach dann das, also genau die gleiche Qualität, nur dass halt so ein, dieses DVD-Logo so ein bisschen die Ecke, kann man so
oder
gucken,
so eine,
wie ob sie in die Ecke bounce.
So eine Windows Media Player-Animation wie früher, die man.
Ja. Ey, ich habe das jetzt ohne Scheiß, ne? Ich habe das ja echt angeguckt, wie glaube ich viele halt damals, als ich so meine ersten Erfahrungen mit Kiffen gemacht habe. Habe ich dann echt so ein bisschen so Dub-Musik gehört und war dann voll in the zone mit diesem Media Player. Fand das voll geil, hab voll abgetrippt, Leute.
Fett. Fett, fett, fett.
Aber wegen Entschleunigung, ich wollte das kurz erzählen. Ich meinte das gerade eingangs, bevor die Aufnahme auf Starten losging.
Vierstündigen Vorgespräch.
Ja, das wissen die Leute ja da draußen nicht. Da ist ja auch viel Rechtliches zu klären bei uns.
Die Management.
Das ist ja auch. Ich meine, ich sag's jetzt einfach mal. Also jetzt bitte nicht sauer sein, Jungs. Aber ich meine, ich finde, wir sollten jetzt auch mal sagen, wir haben ja außerhalb dieses Podcasts auch überhaupt gar kein gutes Verhältnis mehr. Also da wird sich ja eigentlich gar nicht mehr. Also wir werden ja eigentlich nur noch von unserem Management zusammengeschmissen hier. Wann müssen wir aufnehmen?
Was heißt denn nicht mehr? Wir sind ja ein lupenreiner Casting-Podcast. Also einfach zusammengecastet, weil unsere drei Charaktere so gut unterschiedlich gepasst haben.
Ich muss es kurz verlassen, weil es mich echt interessiert. Glaubt ihr, es gibt gecastete Podcasts?
Ja, selbstverständlich.
Nee, jetzt ohne Scheiß, richtig so gecastet, nicht Boyband-mäßig.
Nicht gecastet, aber schon, dass Produktionsfirmen sagen, Mensch, wir hätten hier so ein Thema, wir könnten uns das gut vorstellen, dass du das machst und du mit dem, überleg nochmal.
Ja, achso, sowas habe ich ja auch schon gemacht, ich glaube wir alle, also ich war auch schon Teil von solchen Produktionen. Nee, ich meinte tatsächlich halt so, weiß ich nicht, wie so ein Comedy-Podcast, so, keine Ahnung, so. Ja, nee, so eine Mischung aus gemischtes Hack, Baywatch Berlin und so eine Prise irgendwie Zeitverbrechen, das wollen wir zusammen mixen und dann sind da irgendwie so, weiß ich nicht, so drei Dudes. Oder vielleicht zwei Dudes, eine Frau oder drei Frauen, keine Ahnung. Und dann wird das so ein bisschen, weiß ich nicht, fände ich ganz interessant mal.
Der eine hat schon mal jemand umgebracht, der andere ist Gag-Autor.
Genau, stimmt. Genau, gehen wir nochmal durch. Also einer muss jemand umgebracht haben, einer muss ein Gag-Autor sein, so Tommy Schmidt-mäßig oder sowas. Einer muss so ein bisschen der jetzt nicht ganz so auf der Bühne steht, aber so gerne hinter den Kulissen so ein bisschen so auch schreibt und so. Ne? So ein Stefan Tietze oder sowas. Oder so eine Julia Becker, so jemand. Und dann brauchen wir, was brauchen wir dann noch?
Na, so eine Sexbombe.
Na, Sex-Podcast gibt's doch gar nicht mehr so viel, oder? Gibt's
ja, aber nee. Ja, aber muss immer so mit reingerieselt werden noch.
Ja. Vielleicht einfach Layla Lowfire noch dazu einfach.
Reingerieselt.
Aber das wäre geil, ich stelle mir das echt lustig vor tatsächlich gerade, weil der Podcast wäre geil und der Mörder ist immer so, der sagt ja, naja, aber ich habe halt schon jemanden umgebracht. So, egal, immer wenn er kein, wenn die sich richtig beömmeln, die beiden anderen, coole, geile Anekdoten aus dem ICE von vorletzter Woche, oh geil, wie lustig das wieder war. Und der immer so, ja gut, aber habt ihr schon mal jemanden umgebracht? Nö, gut.
Und dann, ich fände es aber gut, wenn am Ende des Podcasts immer so ein Marketing-Dude so Fazit zieht über die Folge und sagt so, also diese eine Mordstory, die war sehr gut skalierbar, die war auch ein ziemlicher USP dieser Folge, da können wir, glaube ich, den ein oder anderen Influencer mit abholen und so, das fände ich gut, so nochmal so als Schlussfazit.
Ja, genau, so ein Marketing-Mensch, der dann quasi auch direkt so den wie heißt das, dieses ja, bei YouTube, dieses CPM der Folge so sagt, so, ja, damit könnten wir Werbung machen in dem Bereich und so.
Ich habe ein bisschen Angst, Nils, wenn du so Marketing-Podcast-Sachen sagst und dass Maria sofort dir an den Hals springt. Und dich dann
die wirft. Ist gerade nicht da, deswegen okay, traue ich mich das.
Okay, gut.
Aber warum
ich glaube, Maria muss sich das sehr oft anhören, wie von so Marketing-Dudes, wie man Podcasts eigentlich machen sollte. Ach, dass sie so eine maximale Länge von 14 Minuten, ein straightes Thema, richtige Kategorien, gute SEO-Namen bei den Titeln und so.
Ja. Mann, wir haben aber heute so einen leicht zynischen Beginn heute. Aber ja,
wir gehen heute alles, wir rasieren heute alles. Heute Clubhouse, genau. Alles kommt heute noch ran.
Genau, heute ist mal wieder so eine, mischt die Podcast-Szene auf, die wir schon mal hatten, nach der übrigens nicht ein Mensch jemals nachgefragt hat und wurde nicht einmal irgendwie angesprochen drauf. Aber heute nennen wir auch mal Namen.
Wir hören die Szene, hört uns ja gar nicht mehr. Wir sind ja völlig abgeschnitten von der deutschen Podcast-Szene.
Ja.
Die sind sehr connected miteinander, aber wir sind da außen vor. Wir sind da alle Ties gecuttet irgendwie. Der Letzte.
Die treffen sich auf dem Comedypreis auf schön lecker Bier und so und alle kennen sich so. Ja, aber ja, wir sind da raus, die wollen
gelästert.
Uns nicht.
Es wird nur wir über uns
verteilen,
gelästert.
Ja, wir verteilen unsere Folgen auf gebrannten CDs noch persönlich.
Ja. Die machen dann auch so Witze so in der Bar, so großfalzig, so kann irgendwie so Flo und den will dann auch gerne mal so ein, so da kannst du ja genauso machen wie Gäste Lüste Geisterbahn. Und dann lachen alle so, wie gibt's noch? Ja.
Und dann sagen dann nochmal so Schmesseliste Schmeisterbahn und so.
Genau.
Lass uns richtig hart trifft.
Wir haben Slide-Podcasten erfunden.
Oh, ich bin jetzt Buckeberg, ich weiß alles besser.
Ich war mal in den 90er Moderator. Guck mich an, ich habe graue Haare, ich bin Donny, mache mal Insta-Stories. Guck mich an, ich bin Vegetarier, ich bin Herm, Weltverbessern.
Oh, ich glaube, so geht's da ab.
Ich wollte noch kurz zu dem, was du gesagt hast, Herm, gab mit diesen Marketingmenschen, die immer wissen, wie es besser geht, um jetzt mal kurz aus diesem aus diesem Zynismusloch auszukommen, mit einem anderen Zynismus reinzusteigen. Ich finde das auch immer ganz interessant. Ich mache ja auch ab und zu mal so eine Kooperation irgendwie bei Instagram. Also weiß ich nicht, wo halt irgendwie, halt Werbung halt, ne? Ich meine, es ist halt auch Werbung. Ist ja auch, glaube ich, muss man sich auch heutzutage nicht mehr erklären. Ist halt auch einfach Teil des Jobs, weil ich muss ja auch Geld verdienen irgendwie. Und ich finde das da auch immer lustig, dass da super oft diese Briefings so, da fasst du dir echt an den Kopf, ne? Da sagst du echt so, die haben dann ihre Vorstellung und wollen einem immer erklären, wie man richtig und authentisch und sympathisch Werbung macht auf Instagram oder so oder auf anderen Outlets, wo ich immer denke, da habe ich noch nie ein Konzept gesehen, wo ich wirklich sage, ja, so, das klingt gut. Es ist immer irgendwie total hängen geblieben, es ist irgendwie total veraltetes, keine Ahnung, naja. Ich verscherze mir gerade mit Alkohol hier. Und ihr seid echt so ruhig so, oder? Nee, du bist wieder an dieser einen Straße. Und na, gleich müssen wir wieder rückwärts raus. Nick. Nee, aber ich sag das deswegen, das muss, also jetzt noch fürs Protokoll, das geht jetzt wirklich so, das trenne ich jetzt sozusagen von, also es sind meine eigenen Sachen, die ich da manchmal mache.
Ja, okay, sehr gut, ja.
Okay, ja, das ist gut. Damit hast du uns schon mal gerettet, dann sind wir schon mal safe. Das ist gut.
Aber ich finde das halt, ich bin damit cool, weil ich das auch, ich bin ja mein eigenes Management und deswegen tue ich ja auch solche Sachen dann, also andere Leute haben ja Manager, ich glaube die meisten irgendwie haben irgendwie Manager oder Managements und dann sind ja E-Mail-Kommunikation über solche Sachen, gehen ja dann übers Management und dann kannst du dich ja als Künstler beim Management so ein bisschen in Anführungszeichen auskotzen, sagen, nee, so will ich es nicht machen, das passt ja gar nicht zu mir oder sowas und dann formuliert das ja das Management dann irgendwie anders um und wahrscheinlich eher, nicht politisch korrekter, wie heißt das, diplomatischer um und dann kommt man auf den Gemeinsam. Ich muss das ja immer selber machen und ich habe da mittlerweile die Erfahrung gemacht, ich sag das mittlerweile einfach auch so mehr oder weniger, dass ich sage, nee, ich glaube, ich sag's natürlich nicht, das ist Quatsch, sondern sag halt, ja, ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn wir das so und so machen und meistens komme ich damit auch durch und dann sind auch am Ende alle zufrieden. Deswegen finde ich, also sage ich das jetzt auch, sonst würde ich es auch nicht ansprechen, weil ich ja wirklich dann Schiss hätte, ich würde mir mit irgendwelchen potenziellen Kooperationspartnern das verkacken, weil ich finde das wichtig, dass man auch irgendwie dann sich da nicht so verstellt, weißt du? Ich meine, ich fände es halt auch, ich glaube, Leute würden es weird finden, wenn ich jetzt auf Instagram auf einmal von heute auf morgen dann so Werbung für Gesichtscremes machen würde, ohne Ironie und ohne irgendwas und halt komplett so, ey, kauf das und so. Ja. Sondern ich versuche das ja dann auch immer, wenn ich dann irgendwie solche Koops habe, und ich habe es ja eher selten und achte auch drauf, dass ich es nicht zu oft mache, weil man will den Leuten ja auch nicht auf die Nerven gehen mit Werbung. Aber ich gucke dann schon auch immer, dass ich dann wirklich das versuche, so ein bisschen zu spinnen in so den Stil, den ich sonst mache, mit einer kleinen Gag-Nummer oder sowas. Und dann sind meistens auch die Firmen zufrieden. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also nicht so lästern darüber, dass immer nur die Leute einfach scheiße Ideen haben, sondern eher auf das, was Herm vorhin meinte, so dass Marketingmenschen oft so ein bisschen einem das erklären wollen, wie es geht, aber recht oft eigentlich nicht wirklich das, was sie dir erklären, eigentlich wirklich auch der beste Weg ist. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja.
Das ist der Weg.
Das war die exklusive Meinung von Donny O'Sullivan.
Genau, es hat nichts, liebe Gäste, ist der Geisterwerbepartner. Ey, super cool alles gut. Aber es ist tatsächlich, muss man dazu sagen, auch wenn es jetzt wie so eine panische Rechtfertigung klingt, meine ich wirklich, das ist schon was komplett anderes und der Kontakt und Umgang mit Werbekunden, die wir hier beim Podcast haben, als jetzt so Kooperationsgeschichten auf, so, das ist ja dann eher so Influencer-Marketing auf Instagram, das ist schon ein bisschen was anderes, von daher muss man das schon sagen. Das aber mein Weg, noch ganz kurz, sehe ich schon als Cover für mein Marketing-Strategiebuch. Mein Weg. Und dann so, weißt du, so die Arme so halb verstrengt, so dieses typische aufgestützt und dann so mit dem Finger so an die Lippen und an den Mund so und dann nachdenklich nach oben gucken. Mein Weg.
Ich hab so ein Management, was den Firmen von vornherein schreibt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Die schreiben so ungefragt E-Mails. Also das kann sich Markus Herrmann leider nicht vorstellen.
Wie ist denn da, hast du dann so richtige Persona, die dann ja, so in verschiedene Rollen treten? Ja klar, musst du ja aufrechterhalten.
Es ist so lustig, weil ich hab ja auch ein oder zweimal im Jahr überhaupt solche Anfragen, die dann für mich interessant sind und dann mache ich das halt und ich mache das ja auch immer, wie ich will irgendwie. Ich mache ja zum Teil auch Werbung, die von niemandem beauftragt wird.
Oder so. Ja, ja, ich auch.
Also wenn ich dann so einen Auftrag habe und das so mache und so, dann ich mache immer viel zu viele Slides dann, weil ich mache dann immer so ewig lange Storys,
ja, ich auch.
So ins Plaudern gerate und so. Und was interessant ist, zuletzt hatte ich eine Anfrage, ob ich sowas machen würde auf meinem Twitter-Account und da habe ich sofort nee gesagt und das ist so lustig, weil eigentlich ist es ja scheißegal, sind ja alles nur Social-Media-Accounts, aber ich wüsste, dass es auf meinem Twitter-Account mir total schaden würde und auf meinem Instagram-Account schadet es mir aber nicht, weil man das bei Instagram irgendwie viel mehr gewohnt ist, dass man da auch mal solche Sachen macht. Das ist irgendwie so schräg, finde ich eigentlich.
Ja.
Aber das mit den vielen Slides noch ganz kurz, das finde ich nämlich auch witzig, weil ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, wenn da Hashtag Werbung dazu steht, bei mir zumindest bei Instagram, dann ist es auch einfach bezahlte Werbung, das ist eine Kooperation. Ja. Ja. Und ich fand, ich habe neulich auch eine gemacht, die hat auch super Spaß gemacht tatsächlich mit für FIFA, also mit EA. Und ich gebe es zu, also quasi jetzt durch das Streaming und so, ich finde es schon cool dann auch, so eine E-Mail zu bekommen von so größeren Firmen wie EA oder sowas, keine Ahnung, ich weiß, da hat irgendwie, da haben ja auch dann wieder Leute gesagt, ja, EA und FIFA und die haben die, jeder hat so seine Meinung. Ich finde es einfach cool irgendwie, weil ich bin mit der Marke aufgewachsen und mit FIFA und so. Ich bin zwar eher Pro Evo-Spieler eigentlich immer gewesen, egal, aber ich fand es irgendwie cool und dachte mir so, hey, das ist doch geil, ich durfte meine Mannschaft des Jahres sozusagen aufstellen und deswegen komme ich auf die langen Slides und ich habe da echt 14 Slides gemacht und jede einzelne Position halt richtig erklärt und so, weil es hat mir auch Spaß gemacht. Ich wollte dann auch so ein bisschen, ich bin ja auch Fußballfan so und ich wollte dann auch ein bisschen so zeigen, dass ich mir da auch Gedanken gemacht habe und so und dann eine Woche später sehe ich bei anderen Influencer, die den gleichen Job, ist ja immer so eine Kampagne, da machen das verschiedene Leute, die haben immer so zwei Slides, ein Bild, ein Swipe-Up. Die haben also nur einfach das Team gepostet, was aber jetzt kein, ich meine jetzt aber nicht null abwertend gegenüber die, ich denke eher so, ja Mann, stimmt, so hätte ich es auch machen können, hätte ich jetzt keine 14 Slides und die wissen natürlich auch, du machst ja dann öfter auch so Insights, vielleicht für jetzt für die ZuhörerInnen da draußen auch mal interessant. Ist ja auch oft dann wichtig für die Kunden zu gucken, okay, wie viele Leute hat das erreicht? Darum geht es ja im Endeffekt. Ist ja, ja quasi, ja. Werbung ist ja wie eine, muss ja vorstellen, so eine Litfaßsäule wird ja auch am Potsdamer Platz irgendwie aufgestellt und nicht irgendwo anders, weil das halt mehr Leute erreicht. Und so sind ja Instagram-Konten mehr oder weniger heutzutage oder Twitter. Und ich finde das ganz interessant, die wollen dann fast immer am Ende die Insights sehen, also quasi, okay, wie viele Leute haben es geguckt? Das kannst du ja dann immer in die Storys sehen. Das Ding, natürlich bei 14 Slides fängt der erste Slide mit irgendwie 10.000 Leuten mehr an als der letzte dann, weil super viele Leute da einfach keinen Bock haben. Meine fucking Pseudo-Fußball-Experten Meinung zu hören. Aber bei zwei Slides beide halt super viel erreicht, weil, na klar, es ist halt irgendwie einfacher und übersichtlicher anzugucken. Von daher war ich auch meine E-Mail-Antwort mit der Abgabe war so ein bisschen, ja, hey, ja, wegen den Zahlen. Eventuell bin ich da ein bisschen der extra Mile gegangen. Aber das fand ich ein gutes Beispiel. Ja, aber es, ja, naja,
ist halt so. Ich bin ja jemand, das mag euch jetzt überraschen, aber ich bin ja jemand, der Gags gerne in die Länge zieht. Das vermutet man gar nicht bei mir. Aber ich mache seit gefühlter Ewigkeit auf Instagram einen Werbegag, der keine Werbung ist, weil das niemand wollte, weil ich diesen Fernseher, der aussieht wie so ein Bilderrahmen, überall in der Welt entdecke und da immer meine Fernbedienung raushole und den anmache. Und jetzt habe ich die Fernbedienung, habe ich jetzt auch einfach in meine Jacke gesteckt, wenn ich irgendwie unterwegs bin und irgendwo einen schönen Rahmen sehe, dass ich da wieder Fernseher für meine Insta-Story spielen kann. Und es war so lustig, weil das habe ich dann zuletzt gemacht, an so einer Plakatsäule irgendwie als Story. Und dann kamen wirklich von so zwei, drei Leuten so Reaktionen so, ey, krass, hast du jetzt echt die Fernbedienung mit rausgenommen?
Da habe ich aber auch gedacht so, Wahnsinn, Nils, du... Also wie du da durchhältst, Respekt.
Ja, aber,
ja, aber du hast den Gag doch irgendwie falsch. Also ich fand den falsch. Ich dachte mir, der Gag wäre gewesen, wenn du so eine, wenn das, manche von denen, die ändern sich doch noch alle paar 20 Sekunden, dann rollt das so. Ich dachte, das ist der Gag, den du machen willst, dass du wartest und dann genau drückst, dass, wenn es sich ändert. Ah, so, aber dann war dein ganzer Gag einfach nur, oh, guck mal, das tut die Fernbedienung nicht. Und dann dachte ich so, hä? Wäre das nicht viel? Okay, gut. Aber ey, jeder hat ja.
Aber das stimmt. Die Fernbedienung außerhalb vom Haushalt ist was sehr Komisches.
Ganz komisch.
Das macht einem komische Gefühle.
Ja.
Stimmt, das stimmt. Ist echt komisch. Ja, ist es schon mal passiert wahrscheinlich, die meisten Leute, oder? Weil man es irgendwie in der Hintertasche, Fernbedienung habe ich oft in der Hintertasche drin, irgendwie so unbewusst, wenn ich in der Wohnung rumlaufe. Hintertasche ist die Fernbedienungstasche.
Wirklich? Aber wenn du dich dann hinsetzt, dann kannst du auch aus Versehen aus- oder anmachen oder
ja,
so.
Aber wahrscheinlich deswegen. Ja, aber dann merke ich, ich hab's, dann weiß ich, wo sie ist. Da muss ich nicht so, oh, wo ist denn jetzt die Fernbedienung? Und dann
weil du...
Okay, das kannst du selber gemerkt.
Ja, weil du so eine Camouflage-Fernbedienung hast, ne?
Ja, genau.
Das sieht man nicht.
Fernbedienungen sollten auch wieder groß sein wie früher. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe ja so einen Samsung-Fernseher, der ist ganz klein. Ist natürlich auch mit Absicht so gemacht, so ein bisschen auch wie die Apple TVs, so ein Knopf, weißt du, und dann ist das alles so super smooth. Ich fand das geil. Ich brauche das teilweise. Also ich habe mir das neulich aufgefallen. Manchmal will ich so, ich bin zu faul, um meine Kanäle umzustellen. Also das geht, glaube ich, vielen so. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Also oder alle anderen sind viel organisierter als ich. Ich habe halt so einen Fernseher, irgendwie was weiß ich, 500 Sender oder so, weil ich irgendwie mehr Magenta TV habe und so ein Quatsch und Sky und keine Ahnung. Ich checke einfach selber auch nicht. Ich habe lauter Abos, die ich gar nicht will. Wirklich. Also jetzt nichts gegen Sky und so, aber ich habe einfach lauter Abos, wo ich einfach echt teilweise denke, warum habe ich das noch? Und dann habe ich aber so viele Sender und ich habe zum Beispiel CNN ist ja in letzter Zeit irgendwie einfach immer interessant, nicht zuletzt wegen der Wahl und so, sondern ich habe das durch die Wahl auch für mich gemerkt, ist ein geiler Plätschersender, der tagsüber einfach läuft, finde ich. Das ist ja ein guter Hintergrundsender, finde ich. Aber der ist bei mir auf 128. Bei meiner Fernbedienung, aber weil die ja keine Knöpfe, weil das alles so schlank und es muss ja alles so smooth sein und wenig Knöpfe und Design und so, muss ich ja immer 3 Knöpfe drücken überhaupt, um auf Zahlen eingeben zu kommen, weißt du? Und dann muss ich da 1, 2, 8 an so einer Leiste machen. Aber da wäre, früher hast du einfach eine fucking Fernbedienung gehabt, das war wie so ein kleiner Computer, mal wie so ein Taschenrechner, du hast einfach 1, 2, 8 eingegeben, bam, und dann war das da.
Da ich den gleichen Fernseher habe wie du, weiß ich, dass du einfach auf das Mikrofon tippen kannst und sagen kannst 128 und dann schaltet er auch dahin.
Ja, mache ich manchmal auch, da mache ich Sender 1, ja, aber das hat auch, das dauert immer ein bisschen.
Okay.
Das mag ich nicht, diese Latenz, ich drücke da drauf und dann mache ich Sender 1 und dann und dann kommt das irgendwie. Ich weiß nicht.
Wir haben heute richtige Roberto Gassini-Probleme hier in unserem Podcast. Finde ich gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
Ich habe so viele Abos, das nervt.
Meine Fernbedienung hat zu wenig Knöpfe. Ich habe zu viele Abos und außerdem manche Koops sind ja auch echt anstrengend. Ne?
Bei mir ist CNN auf der 48.
Hat das einen Grund?
Nö.
Aber warum hast du das so stolz gesagt?
Also
bei mir ist es viel niedriger.
Ich habe es auch so auf den letzten Zeit geguckt, aber ich dachte, ich will das jetzt einfach mal loswerden, weil das ist eine Information, die ich sonst nirgendwo loswerden kann.
Ja.
Da habe ich jetzt die Chance beim Schopfer ergriffen.
Aber die bei CNN, ne? Also wenn wir jetzt da beide auch so Junkies sind, ich glaube, Herr, du guckst du auch, hast du neulich gesagt, guckst du auch auf der. Das Ding ist, was die immer so machen, finde ich so, das schaffen die so viel geiler als irgendwie Deutsche, aber ich weiß nicht warum, ist ja dieses, die machen ja dieses Vierfach-Splitscreen und alle gucken ja immer in die Kamera. Ne?
Ja.
Und das ist ja total weird eigentlich, weil man ja denkt, warum sitzen die, also man will irgendwie so eine Blickrichtung haben sozusagen, dass der eine im Studio wenigstens irgendwo auf den Monitor guckt gefühlt, das muss ja nicht sehen den Monitor, aber irgendwie sowas sind wir es halt gewohnt und ich glaube bei ein paar Sendern haben die das ja in Deutschland versucht mal zu machen, ich glaube bei RAN NFL oder sowas und nichts gegen die Leute, weil ich mag die Sendung eigentlich ganz gern, ich mag es auch wie die das machen, das ist übrigens jetzt hier Carsten Spengemann.
Ja.
Habt ihr das gewusst?
Aber schon
Carsten,
lange,
die Elster Speckmann. Kann man das doch mal so genannt. Sorry, Carsten, wenn du das jetzt hörst.
Ja, Carsten, langer Hörer schon von uns.
Ja, ich finde, die machen das gut. Aber die haben das, aber ich glaube nicht da, sondern vor einem Jahr oder sowas. Ich merke schon, ich bin heute sehr, sehr, sehr irgendwie durcheinander. Aber die haben das auch versucht und das hat total awkward gewirkt, weil ich glaube, das den Leuten auch unangenehm war. Und das hat sich übertragen, weil die das nicht gewohnt sind, in die Kamera miteinander zu sprechen, sozusagen. Hm. Was ich meine?
Hm. Ja, ja. Unser großer NFL-Experte ist ja Big Mo. Oh,
ja.
Der kann der sofort von jedem Team, jede Position, jeden Spieler sagen, wer da gerade zur Saison
jetzt ohne Scheiß, oder was?
Neu gekauft wurde und so. Ja, ja, der guckt auch die College League und so.
Was?
Echt? Damit er genau weiß, wo da irgendwie was los ist und so. Der ist so der Mega-Crack, was das betrifft.
Ja. Das wusste ich gar nicht von dem. Der wirkt doch irgendwie nicht
von
so.
Von welchem Team ist er Fan?
Keine Ahnung. Wir haben aber auch ein paar Mal überlegt, ich versuche die ganze Zeit Maria auch zu überreden, dass wir Moritz so einen NFL-Podcast machen lassen, wo der so die aktuelle Liga kommentiert und auch so in Big Mo-Style.
Ja, kannst du den Receiver,
Habt ihr den Catch gesehen, Leute?
Ja, habt ihr den Catch gesehen?
Catch?
Kommen wir zum Catch der Woche.
Sofort interceptet, wenn du mich fragst.
Receive der Woche. Heute wieder hier in der College-Welt unterwegs.
Der hat auch gesagt, er hat auch schon mal Icke getroffen auf einer Party. Weil Icke kommt nämlich eigentlich aus KW, also aus Königs Wusterhausen. Daher kennt er den wohl irgendwie.
So. Aber da du es jetzt gesagt hast, aus KW und dann trotzdem alles ausgesprochen hast, hast du dir gar keine Zeit gespart. Hättest du einfach Königs Wusterhausen sagen
können. Ja, aber
es war cool.
Darum geht's. Ja, ich wollte
es war zeigen, CL, es war cool.
Ich will zeigen, dass ich so ein bisschen dazugehöre.
Ja, ist cool.
Ja. Aber ich merke auch gerade, ich weiß, hört Mauer eigentlich unsere Folgen? Ich glaube manchmal, wenn er weiß, dass er erwähnt worden ist, doch dann hört er sich gerne mal an. Da gibt doch gerne mal so ein kleines schmunzeliger Kommentar in unsere Live-Gruppe. Kommt doch dann gerne mal.
Schmunzeliger?
Ja. Nee, so ein, ja, ich weiß ja genau, was ihr da wieder. Aber ich muss deswegen auch fürs Protokoll sagen, ich habe tatsächlich mehr Martin Semmelrogge gerade gemacht als Mauer.
Ey, Archiv der Woche, ich weiß ja auch nicht, was die am Plan waren.
Ich glaube, ich habe meinen Flug verpasst.
Ey, Macke, ich bin gerade am Planen dran.
Wie sind wir jetzt?
Ein Freund von mir war mal, also der damalige Producer von Stoke, Michi. Stoke. der war, der hat davor fürs DSF so einen Formel-1-Talk produziert. Es gab immer so einen Samstagmorgen-Formel-1-Talk im DSF,
ja.
Wo so Experten oder Promis eben so wie Doppelpass dann da, aber eben über Formel 1 geredet haben. Mhm. Und da hatten sie für eine Folge tatsächlich Semmelrogge engagiert. Und er war der Betreuer von Semmelrogge und dann war irgendwie alles geklärt und so und alles cool und dann hat er irgendwie Freitagabend noch so ein bisschen Party gemacht und dann wacht er Samstagmorgen auf und das Telefon klingelt und er denkt so, oh nee, viel zu früh und so, ich lasse einen AB angehen und dann geht der AB an und dann so, hey Michi, ich glaube, ich habe meinen Flug verpasst.
Ey, der war aber sehr, sehr nah dran. Das klang sehr, sehr nach
Semmelrogge. Der nur so, oh nee, ey. Das ist meine Lieblingsgeschichte über Semmelrogge.
Schön.
Ey, glaube ich, hab meinen Flug verpasst.
Das ist auch ein guter Satz, der Semmelrogge gut geht, finde ich.
Stimmt.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ey, glaube ich, hab meinen Flug verpasst.
Das ist so ein Satz, den man ihnen wahrscheinlich auch des Öfteren hat sagen hören.
Ja, genau.
Hey Mann, und Jackie genau. Cola.
Vor allem, dass er das glaubt, finde ich auch gut. Dass er nicht was er sagt, sondern er glaubt genau. Es.
Ja, stimmt. Das kommt, ja, aber ich glaube, deswegen unterbewusst hat man das schon direkt so wahrgenommen als guten, durch das ich glaube, genau.
Ich glaube, ich bin spät dran.
Herrlich.
Aber nochmal wegen CNN, ich finde auch bei denen, dass die so so ein toll zusammengestelltes Team immer haben. So, das macht irgendwie Spaß, denen zuzuhören und so. Ja.
Wer ist denn euer Lieblingsanker bei CNN?
Ich kenne die Namen alle nicht, aber der Cuomo oder na, die sind eigentlich alle irgendwie toll.
Der jüngere Schwarze. Das sind
Don Lemon.
Kann das sein, ich glaube schon. Der hat, der immer so sehr, sehr, sehr coole Frisur hat. Also so ein bisschen, da siehst du, der kommt immer direkt vom Barber so dahin, finde ich, sieht man. Da hat so ganz, weißt du, so ganz glatte Kanten oder so. Wie heißt das? Scharfe Kanten in der Frisur? Ja. Es hat nichts mit der Frisur zu tun, warum ich den gut finde. Ist eher so, das so kann ich ihn am besten beschreiben gerade. Ich kenne die Namen immer nicht, weiß, kann mir immer die Namen nicht merken.
Ich finde auch die junge schwarze Frau immer super. Ich weiß aber auch nicht, wie die heißt. So viel CNN gucke ich nicht, weil ich habe es nicht auf 48. Bei mir ist es sehr viel weiter hinten auch. Deswegen.
Ja. Ich muss aber sagen,
du hast halt die gleiche Fernbedingung wie Donny, ne? Deswegen ist es ein bisschen.
Ja.
Eins, Rebeck, Zwiebeln.
Das so, ich bin auch kein Fan, also ich bin ja sowieso Fan von Sprachsteuerung, bin ich halt gar nicht. Ne?
Nee, macht doch keinen Spaß.
Donny O'Sullivan's iPhone, verbunden mit Donny O'Sullivan's iPhone.
Mann, ich kann es einfach nicht. Es ist so nervig.
Ich habe ja seit kurzem so eine Alexa in der Küche.
Oh, ja.
Mit Monitor. Und das war ich immer so, ich habe gedacht, so aus irgendwie am Kochen ganz gut, wenn ich dann da irgendwas gucken kann. So. Und da habe ich mir auch so eine App installiert, womit ich immer ABC News gucke. Und da ist das Weirde, dass du so Apps installierst und manchmal findet die und manchmal sagt die so, was ist das? Und manchmal reagiert sie gar nicht. Obwohl du diese App schon installiert hast quasi.
Macht die das aber auch in der Betonung, wie du gerade. Was ist das?
was zuletzt super creepy war, habe ich dir gesagt, war irgendwie so morgens, dann habe ich irgendwie einen Timer gestellt, keine Ahnung, habe ich irgendwie gesagt so, Alexa, 10 Minuten. Und dann sie so, ich kann auch flüstern, wenn du willst.
So, was? Aber sind es dann so extra so Gags von den Programmierern extra eingebaut, dass das so ein bisschen dann so rüberkommt wie ein echter Mensch nach einer Weile? Oder wie
ist ja, die ist, wenn du flüsterst, flüstert die auch.
Ach, das ist ja verrückt.
Und es ist super gruselig, weil manchmal denkt sie, du flüsterst, obwohl du irgendwie einfach leise sprichst. Und dann antwortet die so flüstern. Das ist dann so I see dead people mäßig irgendwie.
Ich mach das ja, ich bin da wie so ein Vogelstrauß mittlerweile. Ich weiß, mir ist es zu creepy alles. So auch was die mithören und so. Und jeder kennt das ja mittlerweile. Und wir nehmen das mittlerweile, habe ich das Gefühl, einfach hin. So, ja, ist jetzt halt so, ne? Dass man irgendwie über sich irgendein Thema unterhält und dann kriegst du es echt als Werbung angezeigt, eine Stunde später. Also es ist einfach, also ich glaube, da muss man jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker mehr sein, wenn man sagt, dass da irgendein Softwares laufen oder so, die irgendwie mitkriegen, wo du halt dich drüber unterhältst oder Cookies und den ganzen Kram.
Nee, es geht tatsächlich, was ganz oft passiert ist, weil das mit dem Mithören, das gibt's nicht wirklich, weil das könnte man nachweisen mit, was für Daten geschickt werden von dem Telefon und sowas. Aber okay. Was sehr wichtig ist, ist dein Ort, wo du dich befindest. Und dadurch wissen die, mit wem du gerade dich quasi triffst und mit wem du dich dann wahrscheinlich über Themen unterhältst und sowas. Und so, das ist auch
ach so,
ganz
du meinst
crazy.
so, dass die KI so sophisticated jetzt, mittlerweile
genau,
ist, dass die
zum Beispiel
dass
Big
das ausrechnen triffst, kann.
Dann kriegst du danach nur Football-Werbung angezeigt, weil ja. Er natürlich nur die geilen Sachen erzählt. So ist das irgendwie.
Ja, aber ja, okay, gut. Also ich, klar, also ich bin da, ich glaube da, ja, das stimmt wahrscheinlich, aber ich denke mir, wie formuliere ich denn das jetzt? Ich habe halt manche Situationen gehabt, da war es halt wirklich so krass eindeutig, aber dann denke ich mir wieder, das ist dann vielleicht der eine Fall gewesen, wo dieses psychologische Effekt reinkommt, weißt du, wie mit dem, dass du immer auf die gleiche Zeit auf die Uhr schaust, weißt du? Ja. Kennt man doch, ja. Dass man sich das einbildet, aber das liegt ja nur daran, dass du das ja nur wahrnimmst, diese selektive Wahrnehmung oder was ist das, glaube ich, heißt das? Dass ich dann wahrscheinlich ja in den Momenten dann die ein, zwei Mal wirklich das dann erst so bewusst wahrgenommen habe, aber mir gar nicht gecheckt hat, dass mir das die ganze Zeit passiert, wahrscheinlich mit anderen Produkten oder so. Aber schon creepy irgendwie. Deswegen bin ich nicht so Fan von diesen, generell, weil diese ganze Google-Sprachsteuerung, die Daten-Drive, ich habe das jetzt auch alles, aber Mann, ich habe immer Schiss, ich habe immer so Paranoia, wenn ich irgendwann einfach
Cyberspace!
Mal, ja, naja, ich habe echt so langsam Paranoia, wenn ich irgendwann mal sterbe oder so, dann komme ich ja nicht mehr dazu, alles irgendwie mal zu löschen, ey, meine ganzen DMs und so und die ja zu später Stunde auch ganz gut und gerne mal über die letzten Jahre waren denen auch mal ein bisschen Dirty Talk dabei, gebe ich zu, ab und zu mal hier und da, ja. Aber das will ich ja nicht, dass das irgendwann rauskommt. Vielleicht, aber ja, dann denke ich mir wieder, das interessiert wahrscheinlich einfach keine Sau. Und das denkt, ist so eine Paranoia, die wir alle haben. Aber wen interessiert das, ob ich jetzt mal gesagt habe, ich bin geil gerade oder sowas?
Du kannst auch sicher sein, dass Big Mo die Nachrichten löscht, wenn du gestorben bist. Also, da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen.
Ja. Aber ich finde die Vorstellung krass, dass das ist ja jetzt noch immer noch vergleichsweise neu, dass wir alle irgendwelche Profile online haben und sowas. Aber das, weil früher sind halt Leute gestorben und dann waren die halt so weg, aber die hatten halt keine Online-Profile so, ne? Dass du, dass du irgendwann eines Tages mal dein Facebook öffnest und dann sind es ja so, die Hälfte der Leute lebt dann nicht mehr so davon. Deiner Freundin ist das auch irgendwie crazy, irgendwie die Vorstellung.
Hat denn zum Beispiel, hat denn Bibi deine, kennt Bibi deine Passwörter, Herr?
Nee, also teilweise, glaube ich, aber sonst, nee. Aber es gibt so Services, wo man sich anmelden kann, die da alles für einen irgendwie dann machen, wenn man gestorben ist, glaube ich. Ja.
Sorry, Maria, für Flugzeuggeräusch. Ich hab's ausgemacht jetzt. Falls es jetzt gerade, es war leise zu hören, aber ich spüre gerade in diesem Moment ein Augenrollen, ein zukünftiges Augenrollen, ein kleines, verdientes. Ich hatte nicht auf Flugmodus. Gerade kam dieses, was ist das überhaupt? Was ist denn das überhaupt eigentlich?
Was passiert mir beim Stream? Eine Funkzellenabfrage.
Eine was?
Eine Funkzellenabfrage.
Kann man das nicht irgendwie mal anders lösen oder so mittlerweile? Ich meine, wir haben eine Sprachsteuerung, die mit dir flüstert, wenn du flüsterst. Aber wir haben immer noch so ein das ist irgendwie die Scheiße da raus, so ein bisschen Weltall. Kann man das nicht anders lösen? Keine Ahnung.
Na, das ist eine sehr gute Frage. Ich kriege in der Zeit auch immer so Werbung angezeigt. Ich bin jetzt am perfekten Ort, weil ich kriege nicht Werbung angezeigt über Dinge, über die ich gesprochen habe, sondern ich kriege jetzt im Moment auf Twitter und Insta und so nur noch Werbung angezeigt, die mich total geil macht, weil es irgendwelche Produkte sind, die es nirgendwo gibt, die ich niemals gebraucht hätte und die ich aber nach Sehen dieser Spots jedes Mal denke, was ist das denn für ein geiles Teil? Also zum Beispiel so eine Art, wie soll man das nennen? So eine Art
Dildo.
Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne so eine Art Kamm vielleicht. Den kann man an so Kanten legen und dann wegziehen und dann hat der die Form dieser Kante, damit du dafür so als Werkzeug, damit du dafür dann quasi genau irgendwelche Leisten anfertigen kannst oder so. Und ich werde niemals für irgendwas irgendeine Leiste anfertigen, wahrscheinlich in meinem Leben. Ja. Aber ich muss dieses Gerät haben, weil es einfach ist ein bisschen so wie diese Nagelkissen, wo man so seinen Handabdruck reingemacht hat. Ja. So in etwa muss man sich das so vorstellen. Und das aber so als so waagerecht um irgendwelche Dinge abzumessen oder so. Das ist zum Beispiel ein Gerät, das wird mir so oft angezeigt und ich finde es so geil. Oder jetzt seit neuestem wird mir so ein Druckluftreiniger angezeigt. Oh. Gartenschlauch anschließen kann. Oh. Ich habe gar keinen Gartenschlauch, aber
ich hätte auch voll gerne
Druckluftreiniger.
Voll gerne so ein, habe ich auch schon Werbung für bekommen, so ein zum Ausmessen, so ein Laser. Wo der Laser dann das quasi also du kannst quasi in die Länge messen mit einem Laser, wenn du so die Wohnung ausmisst oder so, was man nie braucht, aber ich denke so auch, ja, aber wäre schon gut, das zu haben irgendwie.
Ich finde, wir sollten die Werbung mit dir nachdrehen, Nils, mit dieser, ich habe gar kein Auto, diese Chibo-Werbung. Und da kommt einer mit dem Kercher so rein, so, ist das Ihr Kercher, der am Weg stand da unten? Ich habe gar keinen Wasserschlauch. Okay, der war irgendwie mega scheiße. Sorry.
Was, aber was mir jetzt auch voll oft angezeigt wurde, ist so ein runder Teppich, der so aussieht wie so ein Void, der so, wie so ein Abgrund, wie so ein Zeichentrickabgrund.
Nicht gut, wenn man besoffen ist.
Oh, ich habe auch lange Zeit Werbung bekommen, hätte ich auch fast gekauft, so eine runde Decke, die aussieht wie so ein Fladenbrot. Und dann haben aber viele Leute in den Kommentaren geschrieben, dass es teilweise nicht so gut ist, weil es halt, wenn man auf den ersten Blick nicht unbedingt immer erkennt, dass es ein Fladenbrot sein soll, sondern einfach wie eine verdreckte weiße Decke aussehen kann, die so braune Flecken hat. Und deswegen
ja, oder halt anders, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Leute sagen, ja, es kann natürlich auch passieren, wenn du dann besoffen nachts Bock auf Burrito hast, dass du da einfach einen Teppich isst, einen riesen Teppich einrollst. Aber ich muss kurz sagen, Nils, wenn du so erzählst, ne, mit diesen, ich spüre ja quasi durch die Leitung dieses Funkeln in deinen Augen bei solchen Themen. Wenn dann der Nils, der sich für so Gadgets begeistern kann, dann denke ich immer sofort an Maria, die hinter dir steht und einfach durchseufzt und denkst, ich lebe echt mit so einem Kind zusammen, dass ich irgendwie, um das ich mich kümmern muss eigentlich. Weil wenn du so im Hintergrund so Flöten spielend mit diesem Schlagzeug, was man sich so umbinden kann, weißt du, mit dem Laufgang. Guck mal, wir haben jetzt einen Abgrundteppich. Und sie kommt dann von der Arbeit irgendwie wieder. Und du hast halt so kreativ Arbeitskrams gemacht die ganze Zeit. Sie kommt dann nach Hause, stressiger Tag, und du sitzt da mit deiner Flöte und deinem Abgrundteppich. Guck mal, das kann man in die Kante legen. Das ist total cool.
Es wird tatsächlich wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass ich so eine Art Atelier oder Spielraum oder sowas habe, wo ich diese ganzen Sachen alle dann hinpacke, damit die hier, weil bei uns zu Hause sagt Maria wahrscheinlich nicht unberechtigt mittlerweile, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass die Wände auf sie zukommen.
Ja, die Bude ist, muss man schon sagen, haben wir ein paar Mal schon gesagt, aber man kann es immer wieder wiederholen, finde ich auch. Vielleicht haben wir ja neue ZuhörerInnen ab und zu mal. Nils und Marias Wohnung ist schon mehr oder weniger wie so ein modernes Museum von Popkultur geworden.
Absolut,
das ist eigentlich gar keine Wohnung mehr. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese kleinen Absperrhütchen sozusagen so aufgebaut werden, weißt du, mit diesen kleinen, wie im Museum, diese goldenen kleinen Pylonen mit diesem roten Band, die werden dann so drum gedingst und Nils macht dann so Führungen.
Ja, glaube ich auch. Ja. Ich finde es auch immer wieder witzig, das ist auch jetzt schon echt lange her, dass er der Alles Gesagt Zeit-Podcast noch vor der Pandemie auch bei euch immer zu Hause aufgezeichnet wurde. Und da gab es mal eine Folge mit, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von der FDP, wie heißt der? Lindner.
Christian Lindner,
genau. Ja. Und da hat irgendjemand in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, wo das Posting war. Ich glaube, bei ihm auf dem Kanal war ein Post, wie er bei euch in der Wohnung sitzt und dann da halt das Interview da macht, den Podcast mit aufnimmt. Und da sah man so ein bisschen was von der Wohnung, irgendwelche coolen Poster oder sowas. Und da haben halt die Leute kommentiert, dass sie nicht gedacht hätten, dass er in so einer coolen Wohnung wohnt. Und das finde ich immer so witzig, die Forschung, dass Leute denken, dass in eurer Wohnung Christian Lindner wohnt. Das macht mich, da liege ich manchmal abends im Bett und denke dran und dann muss ich lächeln.
Der könnte was erleben, wenn der hier wohnen würde.
Der soll sich mal um sein Badewannenleck oben kümmern.
Ja, als so eine richtige liberalen Aufgabe.
Die politische Ecke mit Nils. Wir haben es dir schon aufgemacht. Jetzt letzte Chance. Sonst die Tür geht gleich zu.
Siehst du, das war sie schon. Das war
der
Kommentar von mir.
Okay, der politische Kommentar, genau. Ja.
Aber ich habe auf jeden Fall, ich meine, sie enabled, Maria enabled mich auch ein bisschen. Ich habe jetzt zu Weihnachten, habe ich zwei Instrumente geschenkt bekommen, die ich beide haben wollte und die beide der Hammer sind. So ist natürlich so eine Wohnung auch schneller voll.
Das eine Instrument ist diese Gumminote, wo man den Mund so drücken kann, ne? Wie heißt das nochmal?
Das heißt, ich weiß auch nicht, irgendwas mit Tone.
Das hat nämlich Florentin Will auch schon mal gehabt. In der Redaktion. Das ist aus Japan, ne? Also ein japanisches Ding.
Genau. Was noch?
Geiles Instrument, macht total Bock, weil man das ja quasi wie im weitesten Sinne wie Kontrabass spielt, weil man die Töne auf so einer Linie sozusagen finden muss und so abstrahieren muss, wo die vermutlich liegen. So.
Ja.
Das macht total Bock. Und das andere ist eine Banjo-Ukulele. Banjo-Ukulele ist so eine geile Erfindung. Ich wollte immer ein Banjo haben. Banjos sind auch nicht so teuer. Und ich hatte immer überlegt, mir ein Banjo zu holen, aber sie waren dann zu teuer, als dass ich gesagt hätte, ich hole mir eins, weil ich immer gedacht habe, so, naja, Banjo ist ja vor allem viel Zupfen und Picken und so, und das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja eher so ein Schrammler. Und habe dann immer gedacht, es ist eigentlich ein bisschen verschenkt, wenn ich ein Banjo habe, irgendwie so. Denn es klingt zwar geil und ich finde diesen Sound so einzigartig und so teuer, aber es ist irgendwie, bei mir wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen. Und es gibt aber jetzt Banjo-Ukulelen, auf der ich quasi Ukulele spiele, aber das eben diese Banjo-Eigenschaften hat, dass der Korpus ein Fell ist, ein Resonanz, eine Trommel sozusagen, wie das ja bei einem Banjo so ist. Und ich liebe den Klang so sehr, es ist das allergeilste Instrument der Welt. Ich liebe das so, darauf zu spielen. Ach,
das hat aber schon 6 Saiten, oder?
Nee, 4.
4. Also auch der normale Banjo hat immer 4 Saiten, oder was?
Ach so, ein normales Banjo weiß ich gar nicht.
Ich glaube nämlich, ein normales Banjo, glaube ich, hat 5 Saiten. Es hat, ja, glaube ich, auch nicht so gestimmt wie eine normale Gitarre und nee, so. Auch wieder so ein bisschen eigenes Tuning, ne?
Genau. Mhm. Und Banjo-Ukulele hat halt Ukulelenstimmung und das ist hat 4 Saiten und das ist echt total, macht mega Bock.
Weißt du, was ich dir empfehlen kann? Oder auch allen da draußen, die irgendwie Gitarre gerne spielen. Das habe ich von meinem Cousin gelernt. Kennst du wahrscheinlich eh schon, aber trotzdem mal als Tipp, was mir auch voll Bock, bin ja auch nicht krass ein guter Gitarrist, ne? Ich kann halt meine 7, 8 Akkorde ohne Barré und da kriege ich die meisten Lieder irgendwie hin, so.
Genau.
Aber da, allein das bin ich schon stolz drauf, das hat auch eine Weile gedauert, bis man die Hornhaut entwickelt, ihr kennt das. So, aber was, und man kann ja auch viel mogeln mit einem Capo, kann man viel mogeln übrigens, kleiner Lifehack an dieser Stelle. Einfach auf Ultimate Tabs gehen, jeden Song, den ihr spielen wollt, einfach immer so hoch oder runterklicken, bis es für euch passt und dann quasi, bis es ohne Barré-Griffe passt und dann kannst du ja immer den Capo quasi wo dran machen. Dann spielst du halt vielleicht viel zu hoch, aber du kannst es mit deinen ganz normalen E, D, G und so spielen. Anyway, was ich aber sagen würde als Tipp ist, was voll Bock macht, es gibt ja super viele krasse Custom-Tunings, die man im Internet einfach finden kann. Also wo du dann quasi ohne Akkorde zu spielen, einfach nur mit dem Anspielen aller Saiten teilweise richtig geilen Sound einfach hast. Das kannst du dann mit einem, es gibt ja viele so Tuning-Apps, also wenn ihr das nicht vom Gehör könnt, dann einfach, ich habe so Clear-Tune, kann ich empfehlen, ist umsonst. Das benutze ich immer, da kannst du einfach dein Handy daneben legen und dann misst er das und dann sagt er dir genau, welchen Ton du gerade hast. Und es ist echt geil, da gibt es manche Tunings, ey, die sind so abgefahren, dass du echt, du kannst richtig mogeln, du kannst quasi wirklich nur mit einem anschlagen, ohne einen Akkord zu spielen. Du tust einfach so, als ob du einen Akkord spielst, dann berührst aber die Saiten nicht. Klingt das schon mega geil und dann kannst du quasi bei manchen Tunings nur durch einen Finger sozusagen, indem du eine Saite irgendwie oben anschlägst, hast du schon direkt damit wieder den nächsten richtig geilen Akkord und so. Das ist ganz geil. Ich weiß nicht, ob du das schon mal experimentiert hast. Macht voll Bock, finde ich.
Ja, ich habe auch so eine Tuning-App, die heißt Guitar Tuner. Die ist auch super auf dem iPhone. Also auch funktioniert genauso wie deine.
Clear Tune, ja.
Genau, nur dass bei Guitar Tuner, das Tuner wird wie Thunfisch geschrieben, weil die das, glaube ich, lustig finden.
Ja.
Also ach, Tuna.
Okay.
Tuna, genau, Guitar Tuna. Aber dieses Runterstimmen und so, das kenne ich noch aus Bandzeiten, weil ich hatte ja immer das Glück, mit Fritten und Bier extrem gute Gitarristen in der Band zu haben. Also so mein Bruder oder so, Hammer-Gitarrist. Oder auch mit anderen Leuten, mit denen wir dann irgendwie Songs gemacht haben. Und die haben ganz oft, also gerade für so Punk und Metal und so, ist das total geil, die Gitarre irgendwie so runterzustimmen und da auf so eine ganz andere Stimmung zu gehen, wo sich die Riffs echt fast von alleine spielen. Also wo du so richtige Power-Chords spielen kannst, nur indem du mit dem Finger auf dem Griffbrett hoch und runter gehst und so. Das ist total geil, das stimmt.
Ja, also für jeden, der da draußen noch eine Gitarre rumliegen hat und irgendwie irgendwann aufgegeben ist, ja auch so und gerne mal so ein Ding, was man schnell aufgibt, weil gerade am Anfang ist ja die Hürde, die Learning Curve ist ja so, dass sie am Anfang einfach nur wehtut und man schnell aufgeben will. Ich habe, glaube ich, auch 5, 6 Mal locker aufgegeben, bis ich dann einfach mich mal gezwungen habe, irgendwie das zu üben, irgendwie G, C, A, immer wieder G, C, A, diese Scheiße da. Aber wer jetzt gerade denkt, sich da gerade wiedererkennt, dann einfach nur Just for Fun die Gitarre, damit sie nicht nur umsonst in der Ecke liegt und cool aussieht, sondern da einfach mal dieses Runtertuning rausgoogeln, weil das jeder kriegt's hin, einen Finger quer übers Brett zu legen.
Ja.
Und da kann man echt geile, kann man echt ein paar Lieder sogar spielen. Dann ist es wenigstens nicht ganz umsonst.
Du hast doch auch noch eine E-Gitarre zu Hause rumstehen, Herm.
Ja, ich habe sogar 2. Manchmal düdel ich auch so ein bisschen rum. Ich habe lustigerweise letzte Woche eine von beiden verkauft, weil ich immer nur eine benutze und dachte so, da freut sich bestimmt jemand drüber. Und habe gedacht, jetzt so auch Jahresanfang, irgendwie Leute sind zu Hause, haben viel Zeit, habe ich gedacht, da verkaufe ich die eine. Und die, weiß nicht, das war so eine Fender irgendwas, die war, ich glaube, ich hätte die so für 150 oder 130 verkaufen können, habe die aber so für 50 bei eBay Kleinanzeigen eingestellt, habe dann so geschrieben, ja, hier, ich verkaufe die extra günstig, damit die sich halt jemand irgendwie holen kann, der die sich halt vielleicht sonst nicht leisten kann und sowas, der da Bock drauf hat, schreibt mir gerne bitte keine Händler, bla bla bla. Und dann schrieb mir ernsthaft ein Typ, der schrieb, ja, ich würde die Gitarre gerne für meine kleine Tochter kaufen. Kann man denn am Preis noch was machen? Und dann dachte ich so, na, das glaube ich. Ja, und dann bin ich auf sein Profil gegangen und habe seine Anzeigen
durch. Eine krebskranke kleine Tochter.
Ja, und habe sein Profil durch. Das erste war, dass er lauter halt Instrumente kauft und verkauft. Und das andere war dann so, dass er mit seiner Frau zusammen ein Haus sucht, um eine Familie zu gründen. da gibt's dir da wenigstens ein bisschen Mühe irgendwie, wenn du mich so verarschen willst. Hab sie natürlich dann für 10er verkauft, klar.
Ja, klar, ja, natürlich.
Ja, klar.
Aber ich hab mal.
Aber den hast du ihm so wütend aus der Hand genommen.
Ja, hab sie dann so vor ihm kaputt gehauen. Nee, den habe ich nicht. Jemand, einen anderen jungen Mann, der sich sehr darüber gefreut hat, das war sehr schön. Der jetzt auch wieder Bock hat, Gitarre zu spielen. Hab ich die.
Aber jetzt ist ja die wichtige Frage: Was ist deine Tuner-App,
Herr?
Fishtune.
Nee, interessanterweise, ich habe lange Zeit, ich weiß gerade den Namen nicht.
Karpfen.
Nee, Karpfen. Es gibt ja so ein Videospiel, das nennt sich Rocksmith. Und da kann man die Gitarre an den Rechner oder auch an die Playstation anschließen und kann damit dann so Songs lernen. Und da werden auch immer die Songs quasi dann entsprechend vorher gestimmt dafür und so. Das fand ich mega gut, weil dann ist quasi dann dein Rechner auch der Verstärker und sowas. Und das klingt dann so wie in dem Song und sowas. Und als jemand wie mich, der sonst da gar nicht so Plan von hat, war das irgendwie mega.
Ja. Da sitzt du da mit so einem Bierhelm, aber mit zwei so Spezies drin abends und dann, so stelle ich mir das vor, beide Katzen auf beiden Schoß so drauf und dann Herms kleine Gitarrenstunde abends. Ja.
Und so eine Neon-Cat-Fahne an der Wand.
Und das Toilet-Cam-Poster.
Aber apropos eBay, ich muss auch mehr Sachen verkaufen, ey. Ich hab dir auch so viel Scheiß.
Ich hab jetzt halt super viel verkauft.
Bei Nils haben wir es jetzt gerade schon gehabt, aber ich muss auch so viel mal loswerden, ey. Ich hab, auch tatsächlich, dass ich es auch eher so machen würde mit fast verschenken oder einfach weggeben, so im Sinne von, dann hat jemand anders dran Spaß und dann kann man sich auch so dieses Abholen, finde ich dann auch so ein bisschen Kompromiss, weißt du, dass man, das ist ja auch ein Aufwand für die Leute, dann herzukommen und das irgendwie zu holen und so. Dann hat man es wenigstens los, aber ich muss auch echt so viel.
Ja, wir machen bald eine Flohmarktfolge. Dann sagen wir einfach alles, was wir haben. Dann können sich die Leute melden. Die große Gäste eine Flohmarktfolge.
Also es gibt eine Sache, da bin ich jetzt mal ehrlich. Es gibt bei Klamotten so ein Ding, da habe ich so eine Hürde. Das wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Das ist natürlich auch nicht keine gute Charaktereigenschaft. Aber ich glaube, in dem Kern haben das fast alle so ein bisschen. Und zwar, wenn man so aussortiert die Klamotten und dann findet man halt sowas, so Markensachen, die man wirklich erst einmal getragen hat und die eigentlich schon auch teuer waren und cool waren. Aber irgendwie haben sie nicht gepasst oder irgendwie haben sie einem dann doch nicht so gefallen und so. Und die Sachen, die will ich halt nicht in die Altkleidersammlung machen. Nee, sondern da denke ich mir immer so, ja, das kannst du ja wenigstens für einen Zehner oder so irgendwann bei Kleiderkreisel oder irgendwo verkaufen. Aber ich mach's halt nie. Das heißt, ich habe so einen Sack von eigentlich richtig guten Klamotten, die ich aber nie benutze. Und dann, deswegen meine ich mit so, vielleicht nicht ganz die beste Charaktereigenschaft, weil eigentlich könnte ich die ja auch einfach verschenken oder so. Aber das ist irgendwie so fast schon so ein Prinzipding. Nicht, weil ich geizig bin, sondern wisst ihr, was ich meine? Ich tue mich so schwer dann, weil ich denke, ach, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, das auch zu finden und so, war cool fashionmäßig unterwegs. So.
Wir sortieren ja auch manchmal so Klamotten aus und dann hat sich aber jetzt irgendwie rausgestellt, dass die stehen dann total lange rum, weil irgendwie muss sie wegbringen und irgendwann werfen sie in den Müll.
So, das habe ich ja gerade, das Problem, genau. Achso, ihr werft dann einfach in den Müll?
Ja, du schmeißt es weg, weil das Ding ist ja, wenn du es jetzt in so einen Altkleidercontainer wirfst, dann werden ja auch nur Lappen draus gemacht. Das ist ja auch so eine totale Mafia und so. Und da
das habe ich auch gelesen, das ist gar nicht so gut, ne? Also dünnes Eis für Leute da draußen, bitte keiner Verrat und Infos von mir jetzt nehmen. Ihr wisst, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass das wohl auch so gar nicht so alles so mit rechten Dingen dazu geht, ne?
Ja, ganz komische Sachen, ja.
Und dann irgendwie und bei so und in so Kammern, so Kleiderkammern, die laufen ja alle über, die sagen meistens, was sie brauchen, weil die so T-Shirts und sowas haben die so für die nächsten zwei Atomkriege irgendwie stapelweise und haben aber dann dafür nur eine Jacke oder so. Da ist am besten Fragen oder manche schreiben das auf die Homepage irgendwie, was sie genau brauchen, aber ich habe meistens eigentlich fast nur T-Shirts. Und da ist es wohl so bei diesen Containern, dass die gehen dann an so Händler, die suchen sich dann die Geilen raus, die gehen dann hier an diese Second-Hand-Läden, diese Kaufhaus Kilos und wie die alle heißen. Und der Rest wird tatsächlich geschreddert und irgendwie zu Lappen und so gemacht und so. Und dann kann ich es gleich in den Müll schmeißen.
Ja. Du meinst mit, die suchen sich die Geilen raus, so tatsächlich, wie ich es jetzt mir gerade vorstelle, so im Prenzlauer Bergen-Container ist wahrscheinlich geiler als irgendwie in Neukölln oder keine Ahnung.
Nee, die suchen aus der ganzen Ware, gucken die, welche Shirts cool sind und welche gerade irgendwie bei so Secondhand-Käufern, was die irgendwie cool finden oder cool finden können und so.
Ja.
Ich hab also dein Tipp wäre wegschmeißen. Herm, vielleicht noch, weil du bist eigentlich gut mit solchen Sachen. Du meinst auch, dann hast du da irgendwie, gibt's irgendwie doch was, wo man sowas spenden kann, was wo gut ankommt? Jetzt bin ich natürlich, putte ich dich on the spot hier. Aber so Caritas oder so, kann er sowas? Oder?
Ja, wie Nils schon sagt, also mittlerweile, weil es einfach so viel Klamotten gibt, ist das einfach auch schwierig. Also nicht schwierig, aber dass da schon quasi gezielt gesucht wird nach Sachen und sowas.
Ja. Na gut, aber ich frage auch eher so ein bisschen auch, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Leuten da draußen so geht. Ich weiß, heute ist auf jeden Fall so die Donny mit First World Problems Folge.
Nee, was ich neulich,
ich muss meine Card-Sachen loswerden, sorry.
Was ich neulich, also kann das schon immer verstehen, dass man nicht so den Bock hat, sich die Zeit zu nehmen, da irgendwie die Fotos zu machen, das einzustellen, dann irgendwie verschicken und sowas. Was ich neulich auch gesehen habe, es gibt jetzt auch von denen, die Momox machen, ne? Von denen gibt es das auch für Klamotten, das heißt UBUP, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mhm. Und da kann man quasi, wie bei Momox, auch Klamotten dann hinschicken. Quasi, das kennt man die irgendwie vorher oder sowas. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht wäre das auch was. Mhm. Das ist aus meiner kleinen Klamottenecke.
Klingt aber auch noch Aufwand.
Ja. Fashion-Herm.
Fashion-Herm-Ecke. Nee, aber das, keine Ahnung, ich höre das nämlich immer öfter zurzeit. Ich glaube auch so ein bisschen, wahrscheinlich, ja, wie so viele Pandemie sozusagen, also Sachen, die irgendwie durch die Pandemie irgendwie an Bedeutung gewonnen haben. Und keine Sorge, das bleibt ja eine Pandemie-Safe-Zone. Wir werden das jetzt nicht gerade vertiefen. Aber ich meine, es gibt halt viele Kleinigkeiten, die sich irgendwie dadurch so entwickelt haben, an die man vorher nicht gedacht hat, dass die eigentlich so. Und also die meiste Zeit hat man da Jogginghose an oder gar nicht so. Ich habe auch so ein bisschen den Bock verloren, auch auf coole Klamotten und sowas. Das wird vielleicht irgendwann wiederkommen, aber dadurch ist mir halt erst aufgefallen, wie viele Klamotten ich eigentlich habe, die ich einfach nie anziehe, die ich auch davor nie angezogen habe, weißt du? So, und je öfter ich da mal so ausmiste, das ist auch irgendwie so psychologisch ganz interessant. Ich finde, das ist auch immer so eine Art Befreiung, sich davon einfach zu trennen, zu sagen, nee, das brauchst du nicht so. Und vielleicht auch als Learning in die Zukunft. Also ich habe jetzt auf jeden Fall die letzten Klamottenkäufe, die ich gemacht habe, habe ich viel bewusster gemacht, habe viel länger nachgedacht, so brauche ich diesen Pulli jetzt wirklich so? Und im Sinne von, was habe ich denn eigentlich noch im Schrank? Und dann kam ich super oft auf den Schluss so, nee, den brauche ich nicht. Ich bin nur gerade hier in meiner Kauflaune mit meinem Glas Wein auf der Couch abends, während Markus Lanz läuft, dass ich jetzt Bock habe, den zu kaufen, weil wir alle süchtig danach sind, nach Konsum so ein bisschen. Und dann habe ich das ein bisschen, konnte ich da daran, das hat... Ja, das hat was Gutes sozusagen, also bei mir zumindest.
Ich glaube, es ist auch echt krass, was so an, ist ja alles so Fast Fashion und alle zwei Wochen neue Kollektionen und sowas, dass es echt krass ist, wie voll gerade so die Lager bei H&M und so sein müssen, die einfach so halt weiter produziert haben, aber dann halt die Läden nicht mehr aufmachen konnten und so.
Glaub ich echt krass. Aber muss man ja sagen, bei H&M, glaube ich, die machen das so als Aktion, dass man, wenn man da was kauft, auch die alten Klamotten hinbringen kann, wenn man die loswerden will, die alten H&M-Klamotten. Und die recyceln die dann selber angeblich. Ja, ja. Weiß man natürlich nicht, aber ist ja immerhin der Versuch, da irgendwie nachhaltiger zu wirken.
Da ist in jedem Keller so ein Jabba, der hat, der isst das dann so auf. Die schmeißen das dem so in den Mund. Bring mir Solo.
Ich habe übrigens auch neulich eine folgenschwere Entsorgung zu Zeiten der Pandemie gemacht, die versehentlich war. Und zwar haben wir tagelang den Pizzaroller gesucht hier bei uns zu Hause, um die Pizza zu schneiden. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, ich muss den Pizzaroller versehentlich im Pizzakarton entsorgt haben.
Oh, das gab Ärger.
Das ist natürlich hart, ne? Und da habe ich dann jetzt auch gerade gedacht, dass wahrscheinlich die Leute, die dann den Papiermüll aufkaufen, sich total freuen, wenn sie mal einen Pizzaroller finden.
Ich lese in letzter Zeit so oft Stories von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Festplatten weggeschmissen haben, auf denen sie noch 2 Bitcoins liegen hatten, die dann jetzt irgendwie 40.000 Euro wert wären.
Habt ihr von dem Typen gelesen mit dem Passwort?
Ja, von dem Typen, aber ich check das nicht. Wie ist das denn gemeint? Der hat bei sich zu Hause auf seinem Rechner irgendwie eine Art Sicherheitsding oder was? Was verstehe ich nicht ganz.
Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, wie Bitcoins gespeichert werden und sowas, aber du kannst sie ja quasi auf deiner Festplatte speichern und sowas, in so einen digitalen Safe dann und sowas.
Genau, das Passwort ist deswegen wahrscheinlich so unknackbar, weil das ist ja irgendwie so, wie ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen das Ding an Bitcoins. Und bitte jetzt da draußen unsere BWL-Zuhörer nicht aufregen.
Er wird sich das einfach sehr kompliziert gemacht haben, kann sich halt nicht mehr dran erinnern und kann sich ja jetzt nicht eine Mail schicken mit. Also für alle Leute draußen, die das nicht wissen, da ist so ein Typ, der hat Bitcoins auf einer Festplatte oder sowas zu Hause und braucht dafür Festplattenzugriff. Und mittlerweile sind die Bitcoins mehrere Millionen wert. Und er hat noch 2 Versuche, um das richtige Passwort einzugeben. Wenn die beiden falsch sind, dann zerstört sich das.
Also vielleicht muss man noch betonen, mehrere im Sinne von, ich glaube, 27 Millionen Euro oder sowas. So war das. Also in dem Bereich. Also zweistellige mehrere. Also das ist schon ziemlich krass. Der ist ja auch viral gegangen, gab es auch ein paar Interviews mit dem und sowas. Der sieht auch voll sympathisch aus, der tut mir voll leid einfach nur. Aber der meint irgendwie, dass er gerade so einen Prozess macht mit irgendwelchen IT-Leuten, die, aber ich denke mir so, der wird doch auf eine Lösung kommen, weil spätestens jetzt, wo sich rumgesprochen hat, dass der so viel Millionen hat, werden sich doch die besten IT-Menschen aller Zeiten bei ihm melden, weil den zahlst du ja dann wahrscheinlich einfach auch so, sagen wir mal, gut und gerne eine Million, damit du wenigstens deine 26 Millionen bekommst, oder? Und das müsste ja reichen, um das zu knacken, oder? Ich weiß nicht, kann mich da nicht so aus, aber ja. Voll krass auf jeden Fall.
Kann man sich ein bisschen reinlesen, vielleicht ein paar YouTube-Tutorials und so.
Ich finde ja immer viel interessanter, diese Weitsicht zu haben, sich sowas irgendwann mal zu kaufen und dann so liegen zu lassen. Ja. Und dann ist das halt 5 Jahre später so viel wert. Das hört man, hat man auch früher immer mit so Aktien gehört. Ich kannte mal einen Kameramann, der hat irgendwie, der hat dann von Leo Kirch irgendwie sich in Aktien einfach für 4.000 Mark auszahlen lassen und irgendwie 2 Jahre später hatte der plötzlich irgendwie 150.000 Mark am Konto oder so. Und so dieses so, ich hätte gern so dieses Näschen dafür, sich einmal so eine Sache zu kaufen und wegzulegen. Ja. Und dann irgendwie nach ein paar Jahren zu ernten. Das,
ich hatte ja mal sowas, ey. Dank meiner Mutter habe ich es nicht. Die hat es nämlich weggeschmissen. Basketballkarten. Ich hatte in Tübingen ich hatte Basketballkarten, ne? Diese Collector's Choice Alben. Die kennen wir alle, diese schwarzen Alben. Ich habe Hakeem Olajuwon immer gesammelt, hatte über 400 Karten von Hakeem Olajuwon. Aber kennt man vielleicht auch, wenn man selber so Karten sammelt, vielleicht auch ein paar Pokémon-Karten sammeln da draußen. Es gibt ja von Collector's Choice diese kleineren Alben, weißt du, mit 4 Karten pro Seite, kennst du die noch? Da wurden immer die geilen Sachen reingemacht, die Shiny-Karten oder die besonders wertvollen. Und in diesem kleinen Ding, das habe ich nämlich tatsächlich damals so wie so eine Art vergraben, habe ich in den Keller gemacht und extra so ganz unten in so eine Kiste und habe mir auch so richtig geil, da war ich noch so, keine Ahnung, 13, 14, hat mir irgendwie auch selber so eine Notiz geschrieben, dass ich die immer mich erinnere, dass es die da gibt und ich wollte die einfach so anlegen, so liegen lassen da. Und die wurden weggeschmissen. Auf jeden Fall war da aber eine Rookie-Karte von Kobe Bryant drin. Ich glaube, die ist heutzutage wahrscheinlich $2.000 wert oder so. Wir reden hier von $2.000, mehr nicht. Aber ich glaube, ein paar tausend Dollar waren da drin. Ja, danke, Mama.
Aber krass, wie die ganzen so Sammelkarten, auch alte Spielzeuge und sowas, wie das jetzt in den letzten Jahren der Wert krass gestiegen ist. Und auf der anderen Seite finde ich es irgendwie lustig. Ich habe gestern, warum auch immer, wieder nach so alten Überraschungsei-Figuren geguckt. Und als Kind dachte man immer, ey, Überraschungsei-Figuren, ne? Die sind später mal so viel wert.
Ja, ja.
Wenn man das so bestimmt, die sind jetzt halt so nix wert einfach.
Da müsste man einfach Olli Schulz mal anrufen. Ich glaube, der kennt sich da aus, der hat da Expertise anscheinend.
Das Problem ist ja auch gar nicht der Wert, sondern du musst ja dann auch immer den finden, der den Wert auch bereit ist zu zahlen. Ja, ja. Das ist ja quasi immer das Fatale, weil ich habe bei meiner Plattensammlung, ich habe die auch auf Discogs komplett eingepflegt, und da sind dann Platten dabei, die irgendwie dann plötzlich so 300-400 Euro wert sind oder so, aber ich will halt niemals jemanden finden, der das auch zahlen will, deswegen ist das alles
aber du hast ja diese
Ferraris Ultras wissen das natürlich.
Du hast ja diese eine verrückte Beyoncé-Platte, Nils, oder war das Beyoncé? Ja. Da wirst du ja immer reich mit
Spielern. Welche, was denn? Erzähl mal, was ist
das? Die Lemonade auf Vinyl. Es gab eine Fehlpressung von der Lemonade von so einer Auflage von, weiß ich nicht, 1000 oder so, wo auf einer Seite, oder ich glaube, es ist ein Doppelalbum und auf einem Vinyl steht zwar überall Beyoncé drauf und ist auch der Labelaufdruck von Beyoncé drauf, aber auf dem Vinyl ist die Platte einer kanadischen Punkband namens Kicks oder so ähnlich. Und die ist da aus Versehen drauf gepresst, nicht die Beyoncé-Musik.
Aber das machen die doch mit Absicht, diese Fehlpressungen, oder? Denke ich mir manchmal.
Naja, die ist schon ein bisschen weird, aber trotzdem habe ich mich dann gefragt, weil ich habe die irgendwie im Saturn gekauft oder so, weil ich wusste, dass es diese Fehlpressung gibt, da bin ich dann schnell irgendwie in den Laden, habe die dann noch geholt und sie es anscheinend noch nicht mitbekommen. Und deswegen war die das dann. Und ich frage mich, wie viele Leute diese Platte zu Hause hören und für ein Beyoncé-Album halten. Und denken so, ja, die ist wirklich vielseitig. Also, dass sie da jetzt wieder für einen ganz neuen Sound irgendwie gefunden hat, ist Wahnsinn.
Dass die ihre Gitarre so runtertunt und nur Barré macht, ist krass.
Das frage ich mich dann immer. Das ist irgendwie, das finde ich irgendwie interessant. Es gibt auch so ein Led Zeppelin-Album, wo aus Versehen Green Day drauf gepresst ist und so.
Ich hatte neulich mir auch, wo wir gerade noch bei Musik sind, neulich auch so einen Gedanken, weil ich habe irgendwie beim Einkaufen oder sowas, lief von Anastasia ihr alter Hit, I'm Out of Love hieß der, glaube ich. Und da habe ich
gedacht, I'm like a bird. Nee, I'm out of love, stimmt. Achso, ich dachte, du meinst, sorry. Ja.
Das war Nelly.
I'm out of love.
Ja, und so, da habe ich mir gedacht, so, damals war das ja so cool, aber so Jahre später hört sich die Stimme von Anastasia einfach so lustig an, irgendwie, finde ich. Und da habe ich dann so auch gedacht, so der Moment, wenn das jetzt so deine Tante ist, ne? Und du hörst ja, meine Tante, die singt ganz gern, die kann ganz gut singen, oder die sagt das so von sich. Und hey Leute, könntet ihr mal kurz hören, wie ihr das findet, so, ich überlege eine Platte aufzunehmen. Und dann fängt jemand an, so zu singen wie Anastasia mit diesem komischen, mit dieser komischen, knödeligen Stimme. Das finde ich finde die Vorstellung, so jetzt, wie du so in deinem Wohnzimmer singst und deine Tante singt wie Anastasia. Das habe ich mir noch, weil auch ich mir viel Gedanken mache während der Pandemiezeit.
Eine sehr konkrete Fantasie, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Ja,
aber ich finde die Stimme einfach im Nachhinein so witzig, wie die singt. Also, das wäre, wenn jemand, wenn das aus einem Menschen so eine Stimme rauskommt, finde ich einfach so lustig.
Das stimmt, für die, aber wieso soll denn deine Tante so singen? Wieso reicht denn nicht als Fantasie einfach, dass es witzig ist, wie Anastasia singt?
Ja, das Anastasia ist halt, die hat einen super Hit damit gehabt und deswegen ist es so anerkannt, dass die singt. Aber wenn jetzt jemand vollkommen unbekannt ist, jemand aus seiner Familie oder sowas, dann auf einmal mit so einer Stimme anfängt zu singen, fände ich das halt noch so viel lustiger.
Hast du da eine spezielle Tante im Auge? Oder ist
nee, ich habe leider keine Singtanten leider.
Die Verwandten in Ohrdruff könnten doch vielleicht.
Hab leider keine Verwandten in Ohrdruff. Doch, mein Cousin wohnt jetzt, glaube ich.
Der hat's geschafft.
Hat ihr eigentlich Verwandte im Ausland?
Ja.
Hab ich Verwandte im Ausland?
Ich habe nämlich, ich habe außer Irland bei mir, vielleicht muss man dazu sagen, ich sag quasi meine zweite Heimat, aber ich habe in Amerika, doch, in Chicago, ich habe eine Cousine in Chicago. Klingt wie ein Song von Clueso. Cousine in Chicago.
Das war der Clueso-Song auch. Gott.
Aber der stimmt, das ist ja auch Chicago, ne? Irgendwie so was Ähnliches. Ja. Ich war einmal mit Clueso Raven, habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt.
Nee, hast du noch nie erzählt.
Ich war mal zusammen mit Clueso am Berghain.
Was?
Tatsächlich, ja. Das war cool. Also, wir haben nicht viel unterhalten. Wir waren so eine Gruppe von Leuten und der war eher mit anderen Leuten eigentlich unterwegs. Ich war mit den anderen Leuten enge, mit denen er da war. Und dann waren wir so ein kleines Grüppchen und dann waren wir da oben und haben gedanced in der Panorama-Bar, das weiß ich noch. Aber mehr Details gibt's jetzt nicht.
Okay.
Ist ja auch ein lieber Kerl. Aber ich finde es so lustig, dass du den Clueso nennst. Habe ich doch nie gehört, dass denn jemand Clueso nennt.
Du nennst den Clueso?
Clueso.
Clueso? Haben wir wieder so ein Oregano-Ding jetzt, oder? Clueso hat gerne noch Oregano auf seiner Pizza.
Als Clueso, oder manche Leute nennen ihn auch Clüsen.
Clüsen. Das finde ich auch irgendwie uncool, Clüsen.
Also meine Schwester hat jetzt mehrere Jahre in Dubai gelebt mit ihrem Mann. Aber ich glaube, sie zieht jetzt wieder zurück, weil sie es irgendwie ungeil fand.
Ja.
Und nach dem Krieg hat sich die Familie Bokeberg in Deutschland zweigeteilt. Die eine Hälfte ist in Deutschland geblieben und die andere Hälfte ist nach Amerika ausgewandert. Und deswegen habe ich mehrere Verwandte in Amerika. Es gibt so einen richtigen Bokeberg-Zweig in Amerika.
Ein toller Name für die Amis.
Ja, das stimmt. Aber ich kenne die nicht so gut. Ich glaube, meine Schwester hat irgendwie mal Kontakt zu denen aufgenommen und ist mit so ein paar so ein bisschen down, aber ich kenne die nicht so gut. Mir ist das nur einmal passiert, ewig lange her, es muss auch zu Stoke-Zeiten gewesen sein. Da war ich in L.A. auf der Melrose in so einem Comicladen und habe irgendwie ohne Ende geile
auf der
Comics.
Melrose, der Local. Ja. Oh, das ist nicht die Avenue, das lassen wir L.A.-People weg. Das ist auf der Melrose gewesen. Wow. Auf der Melrose also, in 50.
Bei KW habe ich dir zu viel gesagt, aber jetzt bei Melrose sage ich dir zu wenig. Da musst du dich langsam mal entscheiden, ob ich jetzt hier. Das ist ja wirklich, also meine Herren. Naja, sei es drum. Da war ich auf jeden Fall im Comicladen und habe natürlich wieder viel Scheiß gekauft, der Maria entzückt hätte. Und da habe ich dann mit Karte gezahlt und da sagt dann die Kassiererin zu mir, oh, Bokeberg, a friend of mine, she's also called Bokeberg. Und ich so, hä, wie kann denn mein Name hier in L.A. plötzlich auftauchen? Und dann habe ich danach so irgendwie zu Hause mal rumgefragt und das war dann auch eine von dieser. Es gibt anscheinend irgendeine Bokeberg, die in Hollywood als Zeichentrick-Animateurin arbeitet.
Krass.
Es gibt auch einen Oliver Bokeberg, der ist Kameramann, der hat auch schon in Amerika ein paar Filme gemacht und so.
Wahnsinn, jetzt haben wir, letzte Folge haben wir hier unser Format mit Wir reisen um die Welt gemacht, jetzt haben wir schon das nächste Fernsehformat, wie du die Bokebergs findest in den USA. Toll.
Und ihr beide kommt mit.
Ja, natürlich.
Nee, ich sehe ehrlich gesagt eher das Format darin, dass ich den Nils die ganze Zeit nerve mit Abkürzungen, die er entweder zu lang oder zu kurz sagt und Nils sich mega darüber aufregt. Ja, was denn jetzt? Zu lang, manchmal zu kurz?
Ja, und das wird moderiert von Clueso.
Genau, Clüsen.
Ich habe nur einen verrückten Onkel in den USA.
Klüsen, Alter. Klüsen klingt so ein bisschen wie eine Geschlechtskrankheit. Oh, scheiße, ich hab Klüsen, ich kann nicht.
Nee, Klüsen ist doch,
hast du, glaube ich, mal erzählt,
so ein Ostwort, ne? Ostwort für, wenn man so dicke Augen hat, sagt man richtig dicke Klüsen dran.
Ja. Bitte einmal in einem ganzen Satz auf Ostdeutsch.
Ja, ich habe richtig dicke Klüsen dran, den ganzen Tag hier Heuschnüpfen und so. Junge, Junge.
Ich war auf dem Kletterfelsen gewesen, ich habe richtig Klüsen jetzt da noch.
Das hast du doch mal erzählt, Herr, fällt mir gerade wieder ein, auch hier in der Gästeliste, dass du einen Onkel irgendwie in den USA hast,
ja, der war auch
so, den du mal besucht hast, als du beim Wrestling warst.
Nee, früher schon besucht. Mittlerweile habe ich nahezu keinen Kontakt mehr, weil wir uns überworfen haben, als Donald Trump Präsident geworden ist, weil mein Onkel zunehmend verrückt wurde und jetzt mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie aktuell ist, aber ich kann es mal kurz fassen, er ist in die USA gezogen, nachdem eine Frau mir Hootchat kennengelernt hat. Und dann haben die sich aber auch, die haben dann auch geheiratet, damit er auch dort bleiben kann. Und dann war er aber auch insolvent wegen irgendwie diversen Kreditkarten, weil sie hatte irgendwie diverse Kreditkarten, so keine Ahnung, wo irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann ist er wollte erst nach Hawaii, weil eine andere
schon
Frau.
Schon jetzt eine richtig gute Story.
Ja, dann ist er nach Florida, ist er jetzt. Und ach, das, also, kriegt das alles gerne mit, auf jeden Fall ist er wirklich.
Mit einem Vox-Team oder?
Ja, also der war wirklich, der hat auch noch lange in einem Casino gearbeitet und so. Das ist wirklich komplett wie eine Sitcom. Ja, also ist wirklich.
Aber du erzählst sie so, als wäre die überhaupt nicht interessant und jedes einzelne Detail, was du bringst, ist super interessant.
Ja, aber ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Ach,
ey. Und war der auch beim Sturm auf das Kapitol?
ich hab wirklich Sorge. Also ich würde es ihm
so
zutrauen.
Der zieht gern so Wikingerhüte und Felle an und sowas.
Es wäre geil, wenn beim Sturm aufs Kapitol einer so gewesen wäre, der so in die Kamera, hallo Herr!
Nee, das Lustige ist ja auch, dass ja mein Onkel, der ist ausgewandert, da war ich so 18, also vor 3-4 Jahren war das. Und für den bin ich ja immer noch so, auch wenn wir manchmal so auf Facebook diskutiert haben vor vielen Jahren, als wir noch Facebook-Friends waren, war ich immer noch so für ihn so der langhaarige Rage Against the Machine-Hörer, so, ne, der so gegen die komplette Welt ist und sowas, ne? So ist er dann auch, also ist er dann immer mit mir umgegangen und so. Das fand ich dann immer lustig, irgendwie, dass er mich so für einen krassen Kommunisten gehalten hat und so. Aber ja.
Aber ey, das wäre doch eine geile Idee für eine Serie. Wir drei fahren nach Amerika und besuchen unangemeldet unsere Verwandten in den USA. Das wäre eine gute Serie.
Oh ja. Da hätte ich ein bisschen Angst auch, aber ja, lass es gerne mal machen.
Gehen wir an. Gehen wir mit unseren Managements an.
Oh, da fällt mir was ein. Ich hatte, ich habe neulich, also das war ähnlich fast wie Verwandtschaft, deswegen fällt mir das ein. Man hat ja zurzeit nur noch sehr wenig Kontakt mit Menschen und da ich eh schon immer komisch umgegangen mit Menschen bin, ist das jetzt noch schlimmer. Und neulich waren wir draußen in der Natur spazieren und es kamen so Leute entgegen mit einem Hund und die Besitzerin von dem Hund wollte den zurückrufen, aber der Hund ist trotzdem zu mir gekommen. Und hab mich super happy angeschaut und das hat mich irgendwie total gefreut. Und da habe ich den noch fröhlicher angeschaut und hab zu dem Hund gesagt, ich heiße auch Hermann, weil ich dachte, der Hund heißt Hermann. Und dann ist der Hund zurück zu der Frau und die Frau hat einfach nur so geguckt und ist dann weitergelaufen. Und dann bin ich so, ja, was war das denn jetzt? Und ich so, ja, ich denke, der Hund heißt auch Hermann, wie wir auch. Und sie so, nee, der heißt Bam Bam. Und die Frau hat irgendwie Bam Bam gerufen, Bam Bam kommt zurück. Und ich habe verstanden, Hermann kommt zurück. Und ich denke, und jetzt muss ich mir vorstellen, wie die Frau so dachte, der ist so ein Typ, der einfach zu ihrem Hund sagt, ich heiße auch Hermann und das so super happy, weil ich mich wirklich in dem Moment gefreut habe über den Hund und dass er so heißt wie ich. Und dann, also wenn du das hörst da draußen, ich dachte, dein Hund heißt nicht Bam Bam, sondern Hermann. Deshalb habe ich das gesagt.
Das ist doch mal wieder eine Story, die wir auskoppeln können. Bitte als Instagram Snippet oder so. Bitte die Hermann-Hund-Story von Hermann. Bitte, oh, das ist so gut. Bam Bam. Hallo, ich heiße auch Hermann.
Was ist denn Bam Bam auch für einen Hundenamen?
Ja, voll.
Denn, hat sie zu viel Teletubbies geguckt?
Ein guter Hundename. So heißt der Hund vom Niggi auch.
Lila. Top-Name. Von wem?
Von Stefan Niggemeier. Der Hund heißt auch Bam Bam.
Die heißen gar nicht
Top-Hund.
Bam Bam ist doch kein Hundename.
Bam Bam
ist doch ein Rahmenname.
Bam Bam, Dylan. Bam Bam.
Bevor wir langsam zum Abschluss kommen, hätte ich noch zwei Themen, die wir kurz abhandeln müssen.
Ich hätte auch noch ein Thema, ganz kurz.
Okay.
Darf ich kurz vorher? Ich würde noch gern schamlose Cross-Promo machen für meinen Podcast.
Geil.
Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. That's what he said, überall, wo es Podcasts gibt. Denn ich glaube, einige Leute haben bei der ersten Folge reingehört und waren abgeschreckt von dem 12 Minuten langen Intro. Ich habe leider den Fehler gemacht, das als Intro zu betiteln, obwohl es eigentlich nur ein längeres Vorwort ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Einige Leute waren dann doch ob der Unstrukturiertheit etwas verwundert. Ich komme da aber immer mehr rein. Ich will aber nicht sagen, dass ich die ersten Folgen nicht gut fand. Ich fand das alles prima und viele Leute fanden die auch gut. Also wer das jetzt gut fand, soll sich jetzt nicht irgendwie denken, er hat keinen Geschmack oder sie hat keinen Geschmack, sondern manche Leute fanden das ein bisschen unstrukturiert. Ich würde an dieser Stelle einfach gerne mal nochmal Werbung machen wollen dafür. Hört doch nochmal rein. Ich glaube, ab der zweiten, dritten Folge kann man auch so einsteigen. Ich nehme morgen die vierte auf. Es macht mir Riesenspaß, dieses Projekt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Das wollte ich einem damit sagen. Ich hoffe, Maria schimpft jetzt nicht, weil sie gesagt hat, sagt das bloß nicht, dass die erste Folge nicht gut war. Weil
sonst ich fand es auch einen interessanten Promo-Move, aber okay, das ist ja da eine Langzeitstrategie, die
du da verfolgst. Ja, scheiße, ich will einfach, ich hab Bock, dass Leute mal da reinhören, so fertig. Ach, keine Ahnung, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht schneiden wir das jetzt. Maria entscheidet, wir machen jetzt kurz Ruhe und dann kann sie entscheiden, ob wir das jetzt geschnitten haben oder nicht.
Nö, lassen wir drin.
Okay.
Aber solltest du das nicht entscheiden?
Butterbrot und Peitsche.
Hä? Solltest du das nicht entscheiden? Was?
Ja, nee, ich sollte sowas nicht entscheiden. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Management, Leute. Ich weiß doch nicht, wie man es macht. Ich weiß nur, wie man...
Hast du nicht ein Management?
Nee, immer noch nicht. Also ich bin da am Reden dran, aber irgendwie...
Ah ja, verstehe.
Ist ich halt kann, alles nicht so einfach, wenn man sich nicht treffen kann.
Leute, die Management und deine Klamotten verkaufen. Vielleicht so in einem.
Ja.
Ich hab jemand, der
sich einfach generell um mich kümmert und guckt, was ich eigentlich sage.
Ein Zivi im Prinzip.
Ja, so ein Zivi. Ja. Ich brauche eigentlich genau ein Zivi mit Management-Skills.
Freiwilliges soziales Jahr.
Ja, ich brauche ja mit Management-Skills am besten noch oben drauf.
Ja, das ist alles on the fly. Ja.
Ich hab zuletzt überlegt, ob ich mal nach so einer Influencer-Agentur Ausschau halten soll und einfach mal so ein Jahr lang so super hart Influencer sein soll. Einfach so ein Jahr lang wirklich so Gesichtscremes und so alles machen, was so reinkommt.
Das Problem ist, du hast ja das Gesicht nicht dafür, ne?
Ich habe ein super Gesicht.
Ich hab beim Machen dieses Gag schon gemerkt, das ist der Gag nicht wert, wie gemein der rüberkommt. Das ist ja eigentlich gar nicht wert, denn Nils hat, das wissen wir alle, ein fantastisches Gesicht.
Von beiden Seiten.
Von beiden Seiten.
Von beiden, ja. Von vorne und hinten.
Ja.
Absolut.
war eine richtig Classic GLG-Folge heute, finde ich.
Aber sag mal, Donny, du hast doch irgendwie, du hast meditiert.
Jetzt komm noch mal rein. Nee, jetzt komm noch mal rein.
Ja. Hallo, komm guten Tag, mein Name ist Nils Wokeberg. Ja. Sag mal, Donny, du hast meditiert.
Ich habe meditiert, ja. Ich habe tatsächlich mir jetzt diese Calm-App geholt. Finde ich gut. Also ich kam jetzt, tatsächlich funktioniert das bei mir. Ja, ich weiß nicht, diese 11 Minuten, ich hocke da hin und achte auf mein Zwerchfell, achte auf die Atmung und mache einfach 11 Minuten am Tag Pause. Klingt jetzt aber voll wie Werbung, aber es gibt ja andere Apps dafür, ne? Es gibt ja Headspace auch, das soll wohl auch ganz gut sein. Ich habe dieses Calm, ja. Ich dachte immer, das wären nur so Dschungelgeräusche irgendwie.
Aber da sind auch bei diesem, ich glaube bei diesem Calm sind auch so gute Nachtgeschichten, da ist auch Harry Styles, der dir so eine gute Nachtgeschichte
vorliest. Kann sein, ich bin noch am Erforschen davon. Also ich finde das cool, ich habe es einfach abgeschlossen, wo ich dachte, ja, es ist doch mal ein Investment, es kostet ja auch Geld, ne? Aber ich, also jetzt nicht so super teuer.
Du hast gedacht, deine Abo-Liste ist noch nicht voll.
Ja, ich brauche noch mehr Abos, habe ich mir gedacht. aber ich bereue es noch nicht. Und ich bin ja auch so ein bisschen so, wenn ich dann was dafür zahle monatlich, dann lasse ich es weniger liegen. Es macht jetzt eigentlich für viele Leute wahrscheinlich gar keinen Sinn, vor allem für schwäbische Menschen. Was ich jetzt erkaufst, sag mal, der Kerle, der Kornet mit Geld, hey. Der Kornet mit Geld. Aber ich brauche das so ein bisschen, damit ich auch dranbleibe, weißt du? Weil ich denke, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Weil ich ja dafür Geld zahle und es nicht benutze dann, ne? Ja. Habt ihr auch so verstanden. Okay, das war's. Ich bin Donny Sullivan. Ciao. Das war's mit meinem Programm. Tschüss.
Ich find's eine interessante Strategie, dass du jetzt sagst, du abonnierst Dinge, weil du, wenn du Geld dafür zahlst, sie auch eher benutzt und aber vor einer halben Stunde in der gleichen Sendung gesagt hast, ey, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie 12 Abos laufen, ich weiß auch nicht, was das alles ist.
Ja, irgendwann verliert man halt die Kontrolle, ne? Ist doch ganz einfach erklärt.
Ich habe diese tolle Abo-Übersicht bei iTunes für mich entdeckt und checke da einfach aus Paranoia regelmäßig, ob ich irgendwelche Abos abgeschlossen habe, die ich vergessen habe und jetzt wieder löschen kann oder so. Das ist echt immer gut.
Ich habe neulich mich mal angemeldet, ach, wie heißt denn das? So ein Service zum Abo-Alarm.
Pornhub Premium.
Ich weiß, wahrscheinlich habe ich den sämtliche Daten von mir, weil der kannst dich anmelden und dann gibst du den einmal kurz Zugriff auf dein Konto, also dein Bankkonto und dann anhand der Abbuchung sagen die dann, okay, wahrscheinlich hast du hier ein Abo, da ein Abo, trag mal ein, wann du das abgeschlossen hast und sowas. Und dann hast du da auch so eine Übersicht. Dann kannst du auch über die direkt Sachen kündigen und sowas. Das fand ich sehr praktisch, wo wir gerade hier bei geilen Abos sind.
Jetzt wäre natürlich eine bezahlte Werbung für einer der Dinge cool gewesen an der Stelle, hätten wir cool einbinden können, aber das war jetzt einfach nur freiwillig von uns.
Schön blöd von uns, muss
Herm,
man sagen.
Du hattest noch zwei Sachen, wolltest du noch ansprechen, bevor wir uns dem Ende neigen dieser Folge.
Punkt 1. Ich möchte kurz dieses öffentliche Forum nutzen, unsere 6 Millionen HörerInnen, da ich das schon öfters gefragt werde, sicherlich ihr auch, zum Thema Clubhouse. Wie ist da euer Stand? Ich wollte das einmal nur loswerden, damit ich nicht das andauernd sagen muss. Wie ist euer Gefühl bei Clubhouse? Seid ihr am Start? Was ist da los?
Jetzt kommt er am Ende der Folge noch mit Clubhouse. Ich dachte mir gerade, cool, wir haben die Folge hingekriegt, ohne über Clubhouse zu reden. Ich habe dazu nichts zu sagen, außer dass ich öffentlich gesagt habe, es ist scheiße. Und dann habe ich mich angemeldet, weil ich dann doch gucken wollte, was ist. Und es haben alle Leute gesehen und ich bin jetzt da auf Pranger gestellt worden. So 2 Tage später.
Ich verstehe gar nicht, warum du da so gereizt dann reagierst.
Naja, weil ich reagiere gereizt, weil ich das ein bisschen scheiße finde, weil ich mich ja nicht erklären muss, warum ich dann doch reingeschaut habe. Habe ich auch nicht bisher getan und werde ich auch nicht, weil irgendwann ist bei mir der Punkt, wo ich sage, ich rechtfertige mich eh zu viel auf allen möglichen Plattformen. Und in diesem Fall, das geht ja niemand was an, warum ich mich dann doch angemeldet habe, um da was nachzugucken. Von daher ist halt scheiße, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass das alle gesehen haben. Natürlich, jeder hat jetzt seine Meinung und denkt so, gestern noch drüber lustig gemacht, heute auch angemeldet. Und jede Phase meines Körpers, ihr kennt mich, wollte sich auf allen Kanälen bei jedem random Kommentar rechtfertigen und sagen, nee, es war gar nicht so, es war nicht deswegen, mache ich jetzt aber nicht mehr, sondern sage einfach, das Thema nervt mich und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das sind das alles, was ich dazu sage, zu Clubhouse.
Okay.
Ich find's eine weirde App. Ich habe mich noch nicht so richtig dazu positioniert. Ich find's eigentlich ein bisschen bescheuert. Ich habe auch irgendwie einmal eine interessante gehört, aber im Grunde genommen ist es eine riesengroße, endlose Konferenz. Es sind ja vor allem auch so Business-Leute da. Journalismusdebatten kann man sich da gar nicht antun, weil die immer mindestens zur Hälfte mit irgendwelchen besoffenen Springer-Mitarbeitern gefüllt sind, die ja sowieso keinen Journalismus betreiben. Das ist schwer aushaltbar. Aber ich habe mich gestern in eine Konferenz gemeldet und bin dann aufs Panel gehoben worden, wo es um Jochen Distelmeier ging, weil ich mir vorhin eine halbe Stunde lang angehört habe, wie so ein paar Musikjournalisten sich über Jochen Distelmeier unterhalten haben und den so sehr verehrt haben, aber auch irgendwie so ein bisschen Quatsch meines Erachtens auch über den erzählt haben. Und das habe ich mir so eine halbe Stunde wirklich mit der Faust in der Tasche angehört. Und dann haben die
Der Typ mit der Faust zu ballen.
Ja. Und dann haben die mich so reingenommen und dann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt mal echt was loswerden. Und dann habe ich so alles so runtergebetet und dann war ich fertig und die dann so, okay, das war's jetzt. Und dann haben die gar nicht mehr mit mir gesprochen. Weil ich, glaube ich, viel zu aggro war. Und das war ein bisschen lustig. Also ich finde es irgendwie, ich bin mal gespannt, ich finde es so ein bisschen weird, dass jetzt alle versuchen, die App gibt es irgendwie 3 Tage und jeder versucht, jetzt da ein Format zu etablieren, damit er sagen kann, ich habe als erster eine Clubhouse-Show gehabt.
Ja.
Und so. Das finde ich schon ein bisschen lächerlich und überambitioniert. Und ich habe bis jetzt noch keinen Riesenmehrwert gehabt. Man muss allerdings auch sagen, dass bei den Amis, wenn man da Ami-Accounts folgt und sich deren Sessions anhört, das ist ein bisschen ein Tacken interessanter, weil da geht's viel um Musik und um Musik produzieren. Oder ich bin heute in eine Session geraten, wo sich so ein A&R hat Songs vorspielen lassen in Amerika und so. Das ist dann irgendwie schon ganz interessant. Aber das deutsche Clubhouse ist eigentlich bis jetzt eine Spielwiese für die gleichen Idioten, die wir uns inklusive, die irgendwie auf allen anderen Netzwerken auch vertreten sind.
Ja, es hat sich auch so angefühlt für mich. So 20 Leute, die so ein bisschen Kreiswichsen betreiben und irgendwie sich elitär vorkommen, weil sie jetzt irgendwie miteinander reden können und Leute zuhören. Irgendwie, das fand ich irgendwie. Naja.
Ja, ich habe mich auch wirklich gefragt, weil ich habe so, als ich das zum ersten Mal gelesen habe und gehört habe, dachte ich so, das interessiert mich halt wirklich null. Also dieses Audiomedium, ich habe so alle Sprachnachrichten, die länger sind als 1,30, habe ich keinen Bock mehr anzuhören. Und da so eine schlechte Debatten und sowas mit komischen Marketingleuten, das habe ich null verstanden. Weil ich denke mir auch so, wenn ich interessante Themen hören will und sowas, spannende Gespräche, dann höre ich mir halt Podcasts an, weil dafür gibt es die ja letztlich. Und da habe ich mich auch gefragt, bin ich selber zu verwöhnt davon, dass ich Teil dieses Podcasts bin und auch anderen Podcasts, keine Ahnung, dass ich das so verwöhnt bin, dass mir Leute zuhören und sowas, dass ich deshalb gar nicht den Drang habe, da auch was zu machen oder auch anderen Leuten zuzuhören und sowas, weil ich sehe da null Reiz drin und finde es dann krass zu sehen, wie gut das bei diesen Marketing-Heinis funktioniert, dass es so eine exklusive App ist, dass es immer noch mit Invites ist und dass es, glaube ich, gerade nur darum geht, dass man sagen kann, ich bin schon da, ich bin jetzt so der Erste und ich erzähle hier, wie man Geld macht.
Jeder kann doch jeden inviten, das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Ich habe irgendwie, also Nee, ich sag's jetzt trotzdem, weil auch wenn ich weiß, dass es jetzt für manche da draußen, ihr merkt schon, das Thema macht mich aggressiv. Ich habe 3 Invites alleine bekommen, so, aber das heißt jetzt nicht, dass ich damit sagen würde, dass ich mich, weil das ist genau das Gegenteil. Weil manche Leute meinten dann so, dann komme ich so rüber, als würde ich cool tun, aber ich nehme das nicht mal so wahr, als wäre das was Cooles. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich denke mir so, da ist doch jeder drin, den ich kenne. Dann denke ich mir wiederum, vielleicht liegt das auch in der Bubble, in der ich so bin, dass da alle diese Leute drin sind, die ich irgendwie kenne, sowieso privat. Irgendwie mein halbes Telefonbuch ist da irgendwie drin. Aber ich irgendwie denke ich auch so, also ich habe erst das Gefühl, dass es so pure Crack für Leute, die, ja, Narzissten ist ein komisches, schwieriges Wort, das weiß ich immer nicht, ob ich das richtig verwende oder nicht. Aber ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Vielleicht Leute, die so generell dann auch mal ein bisschen Bock haben, dass sie dann auch mal so im Spotlight stehen oder sowas. Und ich denke mir persönlich so, ich habe jetzt Streaming, ich habe einen eigenen Podcast, ich habe diesen Podcast, ich habe Instagram, ich mache die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, dass ich echt dachte so, okay, selbst ich bin irgendwann auch satt und denke mir so, ich glaube, ich habe jetzt genug Sachen, die irgendwie ab und zu mein Ego streicheln, wenn ich irgendwie Bock auf Outlet habe oder sowas. Aber andererseits gibt es halt viele Leute, die das halt nicht so haben und für die ist diese App halt dann super, weil man kann sich dahinter verstecken, dass man halt sagt so, na, ich habe doch nur mit ein paar Leuten so ein bisschen abends geredet und so, aber eigentlich, glaube ich, gefällt es denen halt mega geil, so, dass jetzt tausende Leute zuhören, die sind so cool und das ist so das Ding, so mein Image bis jetzt noch davon, aber
ja, aber
irgendwann muss man vielleicht die Emotionalität bei mir so ein bisschen abziehen. Ich weiß auch nicht, warum mich das so aggressiv macht, aber macht es halt gerade. Aber irgendwas triggert das in mir, diese App. Ich weiß aber nicht, warum.
Ja, ich weiß, ich glaube, bei mir ist es auch so, was ich total, also ich kann die auch noch nicht nutzen, weil ich Android-User bin, bevor mir da jemand einen Stick draus dreht und sagt, ich würde schlecht reden, weil ich das nicht nutzen kann. Aber ich finde das auch so cool, weil ich habe das so gehört, worum es geht, und dachte so, nee, juckt mich überhaupt nicht, interessiert mich nicht. Und mich fragen dann dort Leute, ja, warum bist du da noch nicht? Ich denke so, interessiert mich halt null irgendwie. Ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert für mich drin. Das finde ich so komisch, dass das auch Leute da nicht akzeptieren und so und sich dann so wahnsinnig aufspielen, wenn sie irgendwie mal so eine Live-Session für 20 Leute gemacht haben und haben aber eigentlich 5000 Follower auf Twitter, wo ich denke, da ist doch viel mehr los. Und irgendwie,
das ja, vor allem, weird, vor allem aber das, also wenn es eins gibt, was den Unterschied zwischen Donny und Herm perfekt beschreibt, dann ist genau die Reaktion. Herm interessiert sich nicht dafür, behält für sich, ja, interessiert mich halt nicht. Ich denke genau das Gleiche, ich twitter, kein Mensch braucht Clubhouse, lol. Twitter mit meinem Account und erreicht da irgendwie tausende von Leuten, ohne nachzudenken, einfach meine erste Emotion genommen und direkt einfach als Tweet raushauen. Kein Mensch braucht Clubhouse, lol. Und das wird mir jetzt natürlich zu Verhängnis, weil jetzt Leute gesehen haben, dass ich mich angemeldet habe 2 Tage später, was ja auch ein bisschen lustig ist. Aber
ich habe auch einen würzigen Tweet gemacht, dass Clubhouse das nächste große Ding auf Vero ist, weil Vero war damals auch vor 2 Jahren der große Hype. Wo alles ist, ey, Vero ist das neue Instagram, stimmt, das neue Facebook, das werden alle sein. Und dabei war es halt auch nur,
Invite, ne?
Dabei war es auch nur mit Invites und ein paar Influencer, die dafür Geld bekommen haben, und dann war es halt das auch, und das wird jetzt auch,
Also was man bei Clubhouse auf jeden Fall sagen muss, ist, dass das App-Icon wahnsinnig scheiße ist.
Ja.
Irgendwie so ein Gitarrenspiel, so ein Stockfoto. Ja, genau. Ja. So ein Stockfoto von so einem Dude mit Gitarre, wo so, wieso ist das das Logo? Es taucht auch nirgendwo sonst auf, wieso ist das das Icon von der App? Das ist wahnsinnig nervig und ich hatte auch einen Tweet geschrieben, ich finde die Leute scheiße, die jetzt die Clubhouse scheiße finden, ich finde aber auch die Leute scheiße, die Clubhouse jetzt so hypen. Und ich finde die Leute scheiße finden, die es scheiße finden und die es hypen. Und dann habe ich aber gedacht, ich muss doch jetzt nicht auch noch einen Clubhouse-Tweet schreiben. Und dann habe ich ihn wieder gelöscht, weil ich dann gedacht habe, ich bin auch so ein Otto, ey, ich reagiere auf solche Trigger so easy. Ich bin echt so leicht manipulierbar, ey, das ist einfach nicht zu fassen.
Ja, ich
bin
auch.
Echt ein richtiger Otto, was
so. Aber es ist auch krass, was Twitter da aus einem macht, ne? Wenn man mal einfach eine Weile nicht auf Twitter ist, ist krass, wie viele Themen auch an einem so vorbeifliegen, die man so denkt, krass, ich habe mich ganz schön wenig aufgeregt die letzten Wochen.
Ja, aber ich bin mittlerweile so, ich weiß, wie du dich da fühlst, Nils, mir geht's ähnlich, aber ich bin mittlerweile auch so ein bisschen, ich stehe zu meinem Bullshit mittlerweile immer mehr. Also, ich bin immer noch jemand, der schnell Tweets löscht, das weiß man bei mir auch so, weil man, aber das sind meistens immer schlechte Gags dann einfach, also Gags, die nicht gut ankommen. Da bin ich einfach, da habe ich ja keinen Bock, dass die da einfach weiterleben. So viel Ego habe ich dann, also so klein ist mein Ego dann doch, gebe ich zu. Aber so bei anderen Sachen, wo ich vielleicht irgendwie, genau wie mit dem Clubhouse und so, wo ich eine Stunde später auch so gedacht habe, ja, okay, das war vielleicht nicht ganz so bedacht, weil vielleicht ist es ja in 2 Wochen, reden alle drüber und dann bist du immer der Typ, der jetzt nie da rein kann und so. Aber andererseits denke ich mir dann so ein bisschen bei Twitter, so wie es ist, was interessiert sich mein Getweet von gestern, so, weißt du, so ein bisschen. Also ich finde, man kann auch mal ein bisschen dann sich so triggern lassen. Man muss, weil wir können nicht immer alles perfekt machen im Netz irgendwie so. Ich weiß nicht. Weißt du, ich meine, es ist auch mal okay, irgendwie impulsiv zu sein so. Und ich finde auch, die Leute sollten mehr lernen, das auch einfach mal wird natürlich nie passieren. Es wird immer Leute geben, die dich dann damit nerven und dann an den Pranger stellen mit Sachen, die du impulsiv gemeint hast so oder aus einem Impuls geschrieben hast so. Klar, Aber ach, ich will einfach da mehr Haltung irgendwie auch mal entwickeln, dass ich einfach dann auch dazu stehe. Ja, in dem Moment habe ich halt das gespürt, es hat mich getriggert, ich habe es rausgehauen. Mein Gott, ich finde, sollte jetzt dafür nicht vor Gericht gestellt werden, irgendwie, weißt du? So.
Und man muss sagen, wir machen das meist ja schon perfekt, da kann man auch mal ruhig.
Obwohl, mir fällt gerade auf, Leute bringen ja auch Leute um aus im Affekt und die können ja dann auch nicht sagen, ja, sorry Leute, komm, stell mich mal nicht an Pranger. Ich meine, in dem Moment habe ich die halt gehasst irgendwie und dann habe ich abgedrückt. So, okay, so, kann man jetzt auch nicht sagen.
Kann man mir daraus einen Strick drehen?
Ja, genau. Gut, okay, merke ich gerade selber die Logik, aber ich glaube, den Kern hat man tatsächlich verstanden, was ich sagen wollte. Naja, zwei Sachen hattest du noch, Herr. Ja? Was waren die andere
Sache? Ja, da haben wir das nämlich kurz mal hier rausgekerchert und dann ist auch gut. Und jetzt dafür das viel schönere Thema, unser kurzer Visa-Club hier. Das wollte ich auch noch kurz drüber reden. Wenn das okay ist.
Unser was? Welcher?
Unser kurzer Visa-Club.
Ach so, klar, alles klar. Ich bin Zuhörer, stiller Zuhörer jetzt.
Du bist jetzt unser Clubhouse.
Ist jetzt unser privates
genau,
Clubhouse.
Genau, ich bin im Raum. Herm und Nielsenburger reden über Wiese. Und ich sehe gerade einen Zuhörer. Ach, das bin ich? Okay, cool.
Nee, weil ich habe die letzten Tage wieder gedacht, es ist toll, Weezer-Fan zu sein. Es ist toll, Fan dieser Band zu sein, weil die irgendwie viele tolle Sachen machen. Und jetzt kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was uns von Weezer in den nächsten Tagen erwartet.
Ja, man wird sehr belohnt dieses Jahr von Weezer, denn jetzt, also es gab schon immer Gerüchte über ein Album namens Okay Human. Rivers Cuomo, der Kopf von Weezer, hat da mal in Interviews drüber gesprochen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, aber es schien immer so ein bisschen so, er hat damals mal zur Promo von Van Weezer, dem neuen Weezer-Album, hat er erzählt, sie hätten noch ein Album, das würde Okay Human heißen, das wäre so dreiviertel fertig und dann hat man gedacht, ja gut, komm, das ein Album, das dreiviertel fertig ist, habe ich auch 20 in der Schublade, irgendwie so. Und jetzt plötzlich überraschend, Mitte Januar ging eine Online-Aktion los mit einem Link, mit einem kryptischen Link. Weezer haben eine geheime oder eine Playlist auf Spotify geteilt, so guck mal hier, das sind unsere Lieblingssongs und wenn man die Songtitel untereinander standen, gelesen hat, stand da Okay Human. Also die Anfangsbuchstaben der Songtitel haben dann wieder Okay Human ergeben und allen war klar, oh mein Gott, das Album kommt. Und genau so ist es auch. Jetzt kommt Ende Januar, kommt am 29. das Album Okay Human von Weezer, das nur mit analogen Instrumenten eingespielt ist, auch ohne Clicktrack, also es wurde keine digitale Technik, wahrscheinlich höchstens als Aufnahmemedium, aber für die Produktion wurde keine digitale Technik verwendet, das heißt, alles wurde nach Gehör gespielt und nur analoge Instrumente und ein 38-köpfiges Orchester spielt auch mit auf dieser Platte und spielt einige Songs oder alle Songs.
Ohne Clicktrack jetzt wirklich. Das ist das. Ja, ja. Ist das denn ohne so? Clicktrack, also ein Clicktrack ist doch wirklich das Minimum. Das ist doch okay, einen Clicktrack zu benutzen, oder?
Finde ich eigentlich auch okay, aber ich finde es irgendwie cool, dass sie gesagt haben, wir machen es ohne. Okay. Vielleicht haben sie auch ein Metronom in die Ecke gestellt, das kann ja sein. Aber sie haben es auf jeden Fall ohne, das fand ich auch bemerkenswert, sie haben es ohne Clicktrack eingespielt.
Ja, Metronom safe, also auf jeden Fall bestimmt, ja. Egal, ja. Hat mich nur kurz gewundert, weil ich glaube, Metronom ist mindestens, du musst schon einfach einen Takt zumindest am Anfang irgendwie, egal, alles gut.
Denke ich auch. Und haben das einmal halt so eingespielt, wie gesagt, ohne elektrische Gitarre, wenn dann nur Akustik und so. Und das kommt jetzt Ende Januar raus, erstes Single ist auch schon raus und am 7. Mai kommt trotzdem auch immer noch Van Weezer raus, das ja verschoben wurde. Das sollte eigentlich letztes Jahr schon rauskommen, wurde auf dieses Jahr verschoben. Das heißt, und das ist ja so ein 80s-Rock-Metal-Album oder sehr davon inspiriert, das heißt, dass man als Weezer-Fan dieses Jahr zwei Alben kriegt, wovon eins sogar eine riesen Überraschung ist und plötzlich am Start. Und das ist schon das sehr große Verwöhnpaket, das man da als Fan bekommt.
Und ich habe überlegt, was ich so toll daran finde, ist irgendwie, dass man ja bei vielen Bands, weiß man ja so gut, die ersten vier Alben sind super und danach ist dann halt so, naja, okay, ist immer noch okay. Und bei Weezer finde ich das so toll, dass die so viel ausprobieren und Sachen machen. Und dass man jetzt zwei Alben bekommt, eins ist auf einmal ein Überraschungsalbum und das ist dann aber ganz anders als das andere Album und sowas. Und das finde ich so mega gut. Und ich habe überlegt, woran das auch so ein bisschen liegt. Und ich finde es so toll, dass Rivers, also der Kopf der Band, dass der für mich die perfekte Mischung hat aus so spirituellem Typ und aber auch krasser Nerd. Und dass sich das irgendwie so bei ihm so perfekt mischt und dann machen die halt immer so coole Sachen dann. Das freut mich immer.
Ja. Ja, was ich so interessant finde, ich glaube, das ist jetzt einfach, weil es die schon so lange gibt. Ich glaube, die sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, wir machen jetzt einfach alles das, was wir wollen, weil die waren schon eine Zeit lang, haben sie immer so den gleichen Sound gemacht und haben versucht, da mal so ein bisschen auszuscheren, aber doch immer sehr in diesem Indie-Rock verhaftet. Und seit ein paar Jahren hat man gemerkt, dass sie gesagt haben, fuck it, wir machen jetzt einfach irgendwie die Platten, die wir machen wollen. Und seitdem ist das immer eine große Wundertüte, was man von denen kriegt. Und das ist ja eigentlich das Allergeilste, was man bei einer Lieblingsband haben kann.
Für mich auch immer noch eine der besten Gags der letzten Jahre musikalisch gesehen war, dass jahrelang Leute, Fans versuchen, Weezer zu überreden, dass sie Africa von Toto covern sollen. Und dann endlich machen sie ein Cover von Toto, aber einen anderen Song. Und haben dann erstmal Rosanna rausgemacht.
Sie haben dann Rosanna zuerst veröffentlicht. Na, das war sehr lustig, das stimmt.
Eine große Wundertüte ist ja jedes Mal auch eine Folge Gästeliste Geisterbahn für die ZuhörerInnen. Und das war es auch heute wieder, glaube ich,
Wo kommt jetzt die Stimme her, Nils? Was ist das? Hast du irgendwie auf das?
Das kommt direkt aus der Regie.
Ah, okay.
Wir haben das Band ist jetzt voll tatsächlich. Wir haben noch 2 Minuten auf dem Band, weil wir machen ja auch ohne Clicktrack und analog die Aufnahme hier gerade. Ja. Und der Typ, der immer diese Bänder bei uns austauscht, der guckt gerade die ganze Zeit und macht hier mal den hier am Hals, weißt du, Halsabschneid-Move, so wir sind gleich am Ende. Überlänge, schreit immer, Überlänge! Und die gibt's natürlich hinter der Paywall.
Aber vielleicht will er uns töten und spricht von seinem Penis.
Ah, shit, Mann. Wow, okay. Der kam echt sehr unerwartet, sehr gut. That's what she said. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Wir sind immer für euch da. Wir ballern weiter. Hashtag wir ballern durch. Ballert's raus, die Tweets. Und wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
Geil. Sag ich mal. Sie sind der einzige Podcast, der durchgeballert hat, der keine Pause gemacht hat, der gesagt hat, wir müssen für euch da sein und wir sind.
Und dafür hassen sie uns, die ganzen anderen Podcasts. Ist einfach so, wir sind die Bad Boys der Podcast-Szene. Wir sind hier still standing, sagen wir ja immer, weißt du? So.
Sie hassen uns, weil wir euch lieben. Ja. Denkt da immer dran. Genau.
Euer Hass ist unser Stolz.
Wir sehen uns im Clubhaus, Leute. Ich mache einen Kanal auf bald.
Alles klar, Leute, wir sehen uns im Clubhaus. Bis dann, macht's gut.
Ciao.